herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge im Let's Talk About Life Club. Ich bin jetzt bei der Folge 14 angelangt und wir haben uns jetzt lange nicht gehört. Im Monat Januar habe ich die letzte Folge euch präsentiert. Dementsprechend war es jetzt in den vergangenen Wochen etwas ruhiger um mich. Dementsprechend melde ich mich jetzt wieder mal zu euch. Ich habe heute auch einen ersten Gast dabei. Da freue ich mich tatsächlich sehr drüber. Den werde ich euch auch gleich vorstellen. Das ist der erste Gast hier im Let's Talk About Life Club Podcast. Und genau, wir wollen jetzt mal ganz entspannt über verschiedene Themen sprechen. Ich habe tatsächlich in der Tat nichts vorbereitet. Das ist jetzt einfach mal geschehen. Ich kenne diesen guten Herrn schon ein paar Jahre. Ich würde gerne mal den Gast vorstellen. So, der Gast heißt Andreas Böggering, ist Diplom-Sozialarbeiter und ausgebildeter Männer- und Gewaltberater seit 2000, das müsst ihr euch mal vorstellen, sind schon fast 24, wenn nicht sogar fast 25 Jahre, arbeitet er beim SKM in Bocholt. Erst war er in der Familienberatung tätig, anschließend in der Suchtberatung und seit 2015 berät er Männer zum Thema Gewalt, was ich super, super spannend finde und wo ich definitiv meinen Hut vorziehe, weil es mit Sicherheit keine einfache Tätigkeit ist, so wie ich zumindest mir darunter vorstelle. Und genau, seine Qualifikation, also er hat einen Master abgelegt im Bereich Suchthilfe und Suchttherapie und Qualifikationen, die es sonst noch gibt, ist einmal der Suchttherapeut in Katholische Hochschule NRW und letztendlich auch der freiberufliche Männer- und Gewaltberater, wo wir vielleicht auch heute mal die Möglichkeit haben, über dieses Thema zu sprechen. Das finde ich super spannend. Aber erstmal schön, dass du hier bist, Andreas. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch. Für mich auch eine Ehre. Ich bin dein erster Gast, hast du gerade nochmal gesagt. Das freut mich auch. Ja, ich finde es auch wichtig, nochmal auch über Themen, über Männerthemen auch nochmal zu reden, in Kontakt zu kommen und ja auch eine gewisse Öffentlichkeit herzustellen. Und ich freue mich, dass du heute hier bist, dass wir heute hier gemeinsam in meinem Büro sein können. Das ist sehr schön. Genau. Wir sind ja auch so ein bisschen, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, war auch ein bisschen erschrocken. Und du hast ja gesagt, ich bin auch schon so lange hier, also mittlerweile schon jetzt im 24. Jahr und hier stehen auch ein paar Kisten ja noch mal rum, weil jetzt wird auch noch ein bisschen umgeräumt. So ein bisschen kommen die Anstreicher jetzt am Wochenende und ich habe gestern und heute auch schon ein bisschen hier rumgekramt. Da sind mir viele alte Sachen noch mal in die Hände gefallen. Von der Anfangszeit hier von mir und auch von der Anfangszeit aus dem Bereich der Männer- und Gewaltberatung, da habe ich ein bisschen aussortiert. Und da sind auch ein paar alte Bilder so noch mal hochgekommen, wie ich hier gestartet bin, welche Ideen ich auch mal hatte und welche ich verworfen habe, wo ich jetzt letztendlich auch hier gelandet bin oder wo wir mit unserem Netzwerk gelandet sind. Also von daher passt das irgendwie auch ganz gut. So ein bisschen wie so eine Inventur, so Abschied von einigen Sachen, aber gleichzeitig auch so ein Neuanfang.
Ja, sehr schön. Das hört sich sehr, sehr interessant an. Da fällt mir auch direkt mal so die erste Frage ein. Du sagst ja, dass du jetzt hier seit knapp 24 Jahren im Rennen bist. Hast da parallel auch während dieser ganzen Zeit deine Weiterbildung gemacht, dein Masterstudium in dieser Zeit auch absolviert. Wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Was hat dich an diesem Beruf inspiriert? Das würde ich mir gerne stellen wollen. Das finde ich sehr interessant und spannend, weil ich viele Berufe so auch immer mal sehe. Und ich frage mich auch oft, so welche Geschichte, welche Story steckt dahinter?
Ja, für den einen oder anderen klingt das vielleicht sehr ungewöhnlich, aber es war tatsächlich so, ich bin über meine Zeit bei der Bundeswehr zur Sozialarbeit gekommen. Ich hatte mich für 2 Jahre verpflichtet und ich war Zeitsoldat im Sanitätswesen. Und dann habe ich mich oft immer um Männer gekümmert, die irgendwie Probleme hatten und bei uns im Sanitätswesen aufgeschlagen sind. Es waren zum Teil dann Männer halt auch nochmal mit einer Suchtproblematik oder mit anderen Krisensituationen. Und wir hatten damals einen, wie ich finde, sehr, sehr guten Stabsarzt. Der hat die Menschen auch sehr ernst genommen und nicht einfach irgendwie abgeschoben oder schnell ausgemustert, sondern der hat dafür gesorgt, dass die Männer tatsächlich auch versorgt wurden. Und wenn sie dann auch nicht mehr diensttauglich gewesen sind, dann nicht einfach entlassen wurden ins Blaue hinein, sondern dass sie irgendwie einen Anschluss hatten. Und dann habe ich die oft vermittelt so weiter in die Drogenberatung nach Duisburg oder zu anderen sozialen Diensten. Da habe ich gemerkt, dass mir das Freude gemacht hat, Menschen auch zu helfen, auch in Krisensituationen zu beraten. Ich habe auch gemerkt, dass die Leute dann auch gerne tatsächlich zu mir, zu uns gekommen sind. Und da kam mir die Idee, naja, wenn die 2 Jahre hier vorbei sind, was machst du dann? Hatte erst auch überlegt, noch länger bei der Bundeswehr zu bleiben, vielleicht auch Medizin dort zu studieren. Und dann habe ich mich aber entschlossen, Sozialarbeit zu studieren. Und so bin ich letztendlich zum Studium gekommen und habe diese Schiene auch nochmal eingeschlagen. War damals auch ungewöhnlich, kann ich mich daran erinnern, bei der katholischen Fachhochschule in Münster, weil relativ wenige vorher überhaupt bei der Bundeswehr gewesen sind. Und die haben mir damals meine Bundeswehrzeit so als Vorpraktikum sogar mit angerechnet, weil ich da auch nochmal ein Zeugnis drüber bekommen habe, über das, was ich da gemacht habe. Ja, und so bin ich eingestiegen und zur Sozialarbeit gekommen.
Spannend. Also hattest du da schon so den ersten Einblick, was so ein bisschen auf dich zukommt, durch die Erfahrung dann bei der Bundeswehr? Konntest dir ja einen kleinen Teil vielleicht schon von dem großen Ganzen vorstellen? Hast du denn dich damals schon so zumindest in dir heraus oder aus dir heraus dich festgelegt, in welcher Sparte du dich siehst? Du hattest jetzt gerade auch von Abhängigkeit gesprochen, von verschiedenen Themen, ob du da schon gemerkt hast, okay, das ist das Thema, was mich besonders reizt, weil ich diese Erfahrung hatte. Oder ist das vielleicht ein Herzensthema da genau aus?
Also ich war da total offen und habe mich erstmal auf alles eingelassen. Wir mussten im Rahmen des Studiums auch mehrere Praktika machen. Und war da überhaupt nicht festgelegt. Ich habe einfach mal gedacht, ich gucke einfach noch mal, wie die Möglichkeiten sind. Ich muss dann natürlich auch ganz pragmatisch sehen. Als ich studiert habe oder als ich fertig war, war das 1996. Da war das stellenmarktmäßig auch noch ein bisschen anders. Also da musste man tatsächlich auch noch mal gucken, dass man irgendwo auch eine Arbeitsstelle bekommt. Die waren zum Teil echt dünn auch gesät und habe ich ein bisschen geguckt. Und dann bin ich eingestiegen, ja, erst noch mal in Akademie Klausenhof. Da bin ich noch mal eingestiegen und da ging es halt darum, noch mal die Teilnehmer von den Bildungsgängen auch zu betreuen, berufsvorbereitende Maßnahmen mit Kindern und Jugendlichen oder beziehungsweise Jugendliche, muss man ja sagen, die dort gewesen sind. Und dann habe ich aber gemerkt, das war irgendwann nichts mehr so richtig für mich. Da habe ich dann 2, 3 Jahre gearbeitet und dann bin ich letztendlich hier beim SGM gelandet. Und dann hat sich hier beim SGM mein Berufsweg letztendlich so weiterentwickelt durch meine Tätigkeiten hier vor Ort und durch Möglichkeiten, die sich hier beim SGM nochmal angeboten haben und durch meine Interessen. Und so konnte ich mich dann innerhalb des Vereins letztendlich mal weiterentwickeln. Da habe ich natürlich auch viel Glück gehabt, muss ich auch klar sagen. Weil die Dinge, die sich da angeboten haben, da habe ich auch Freude dran gehabt und dann habe ich mich dementsprechend dann immer weitergebildet und dann innerhalb des Vereins hier dann die unterschiedlichen Positionen eingenommen. Also erst die allgemeine Sozialberatung und Familienberatung und dann später zu dem Bereich der Suchttherapie. Wusste ja, habe ja mit meinen Kollegen ja auch zusammengearbeitet, wie so grundlegende Abläufe auch nochmal sind, habe ich einiges mitbekommen, auch im Bereich der Suchttherapie. Und da habe ich gedacht, ja, eine Weiterbildung, Masterstudiengang, da habe ich noch Freude dran, möchte mich auch weiterbilden. Und dann bin ich so zur Suchttherapie gekommen. Und dann gab es da später nochmal das relativ neue und junge Arbeitsfeld nochmal, die Männer- und Gewaltberatung. Und das hat mich dann schon nochmal sehr interessiert auch. Also insbesondere auch die Männerberatung als neues Arbeitsfeld, als junges Arbeitsfeld. Und da war für mich dann auch klar, dass ich nochmal eine Weiterbildung mache zum Männer- und Gewaltberater bei Joachim Lempert über 2,5 Jahre, die mir auch sehr viel Freude gemacht hat, die sehr intensiv gewesen ist. Und seitdem bin ich dann hier auch Männer- und Gewaltberater. Und ich merke natürlich, die Dinge, die ich vorher gemacht habe, wie Suchttherapie oder die Erfahrungen aus dem Bereich der Familienberatung, die nehme ich ja immer mit. Und das finde ich schon ein großer Schatz, weil die Arbeit hier sehr facettenreich. Und da kann ich schon auf Dinge einfach nochmal zurückgreifen. Und wenn ich merke, da ist ein Mann mit einer Suchtproblematik, dann kann ich dementsprechend auch darauf eingehen, kenne auch die Wege, kann gegebenenfalls auch weitervermitteln nochmal in Therapie, weil ich auch die Möglichkeiten kenne und weiß letztendlich, wie es funktioniert, weil ich es vorher gemacht habe. Und das erlebe ich schon wirklich nochmal als sehr hilfreich und macht mir dann auch sehr Freude, weil das Spektrum dann sehr, sehr groß ist.
Ja, super spannend. Wie ich selber auch, und das hattest du am Ende auch nochmal erwähnt, daraus verstanden habe, ist, dass du viel Erfahrung in deinen vorherigen Stellen, würde ich sie mal nennen, obwohl du trotzdem im SKM die Stellen bekleidet hast, die Erfahrung gesammelt hast, was mit Sicherheit ja auch ineinander fließt, so wie du es ja gerade auch gesagt hast. Weil wenn wir über Sucht sprechen, kommt es oft vor, dass wir auch über Gewalt sprechen, was ineinander fließt. Das heißt, es gibt Gewalt und es gibt Sucht ineinander fließend. Familie kann ja auch noch hinzukommen. Das heißt, die Erfahrungen sind natürlich letztendlich sehr, sehr gut und sehr wichtig. Ich stelle mir auch schwierig vor, direkt mit Männergewalt zu starten, ohne diesen Background des Wissens. Wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt seit 24 Jahren dabei und du startest jetzt ja als Laie, will ich es mal nennen, am Anfang mit der Männergewaltberatung, hast du dir da mit Sicherheit schon ein großes Brett vorgenommen. Und ich glaube, wenn man so langsam drangeführt wird und die verschiedenen Stellen bekleidet und die dann auch nochmal eine gewisse Zeit ausübt, lernt man erstmal viel. Man lernt auch erstmal Menschen kennen, Menschen unterschiedlicher Arten, so wie wir ja auch alle sind, Gott sei Dank. Und das Spannende ist ja dann, da lernst du ja dann auch, wie du gerade gesagt hast, wie gehe ich mit den Menschen adäquat in diesen Situationen um? Er hat ein Drogenproblem, okay, jetzt muss ich so und so damit umgehen. Er hat ein Gewaltproblem, ich muss so und so damit umgehen. Und das finde ich sehr, sehr hilfreich, weil ich glaube, direkt mit Gewalt zu starten, könnte eine Nummer zu hoch werden, oder? Wie siehst du das?
Ja, sehe ich auch so. Weil ich finde, man braucht eine gewisse Grundhaltung, eine beraterische, therapeutische Grundhaltung. Ich glaube, die ist wichtig. Und vielleicht manchmal auch ein gewisses Lebensalter. Also ich glaube, so gewisse Lebenserfahrung, gerade im Bereich der Männer- und Gewaltberatung, ist auch hilfreich. Ich glaube, wenn man hier Beratung macht, nimmt man oder gibt man sich selber als Mann auch immer mit rein mit den eigenen Erfahrungen. Und es reicht da nicht aus, irgendwelche Dinge nur gelernt zu haben aus dem Bereich der Theorie, sondern da werden viele Dinge miteinander verknüpft. Und deswegen ist es, glaube ich, auch im Bereich Gewaltberatung, du hast es gerade nochmal angesprochen, das ist sehr, sehr vielschichtig. Und du hast auch nochmal Sucht angesprochen. Und wir haben ja oft, dass Männer auch gewalttätig werden, weil sie gerade nochmal Suchtstoffe eingenommen haben. Also weil sie gerade im Rausch sind. Und da passieren ja sehr häufig Gewalttaten nochmal. Und deswegen muss man das große Ganze auch im Blick haben. Und manchmal ist es auch notwendig, dass Männer erstmal für sich eine Suchttherapie machen, damit sie dementsprechend nicht mehr in diesem Rauschzustand sind. Und dadurch auch ihr Gewaltrisiko nochmal senken. Und da muss man auch in Ruhe nochmal gucken, warum werden Männer gewalttätig oder warum konsumieren Männer auch nochmal Suchtstoffe. Gibt ja auch diesen Spruch, so Sucht hat immer eine Geschichte. Und da geht es auch darum, sich gemeinsam auf den Weg zu machen und zu gucken, welche Sehnsucht steckt letztendlich nochmal dahinter. Was muss nochmal oder was sollte nochmal gemeinsam aufgearbeitet werden. Deswegen kann man so Gewalt als Phänomen nicht einfach rauslösen und zu sagen, wir konditionieren jetzt den Mann mal dazu, nicht mehr gewalttätig zu werden, sondern es braucht schon einen Weg und eine ganzheitliche Betrachtung. Und deswegen braucht es auch seine Zeit. Also man kann nicht sagen, braucht immer so und so viel Zeit, weil es immer sehr individuell ist. Du hast es schon gerade auch angesprochen, jeder Mensch ist individuell. Aber man kann nicht so sagen, jetzt kommt ein Mann zur Gewaltberatung und dann machen wir 4, 5 Gespräche und dann ist alles wieder in Ordnung. Also manche Männer glauben das manchmal tatsächlich, wenn sie nach hier kommen. Die kommen ja manchmal auch, weil sie eine Auflage haben. Das heißt, die kommen nicht mal ganz so freiwillig zu uns, zu mir. Und die haben manchmal so die Vorstellung, naja, wie oft soll ich denn kommen? Also so nach dem Motto, mein Auto ist kaputt, da muss eine Inspektion gemacht werden, das und das muss gemacht werden, was muss ich hier einbringen? Und das kann man so überhaupt nicht sagen, kann man gar nicht festlegen. Und wenn sich dann Männer so auf diesen Prozess auch nochmal einlassen, stellen sie auch fest, dass es durchaus auch Freude machen kann, sich zu verändern, dass es auch hilfreich ist, über gewisse Dinge sprechen zu können, hier im geschützten Rahmen. Und dann erlebe ich häufig auch, dass Männer gerne zu mir in die Beratung kommen. Nach einer anfänglichen Skepsis, dass sie auch darüber hinaus nochmal ganz gerne Termine haben wollen, obwohl man vielleicht sagen könnte, so die Pflicht in Anführungsstrichen ist erfüllt. Aber da sind noch 1, 2 Dinge, die noch bearbeitet werden sollen. Und dann freut es mich natürlich, wenn wir da im Beratungsprozess sind und da noch nachhaltiger, intensiver arbeiten können.
Das Thema Gewalt würde ich gleich gerne nochmal ein bisschen mehr im Detail besprechen wollen. Aber da wir jetzt gerade den Schwenker auch im Bereich Sucht genommen haben, würde mich mal interessieren, du hattest gerade auch von der Theorie gesprochen, du hast einmal von der Praxis gesprochen. Was ist für dich Sucht in der Theorie und was ist für dich Sucht aus der Praxis und was ist für dich persönlich Sucht?
Oh, das sind drei spannende Fragen oder spannende Ausdifferenzierung nochmal. Also erstmal finde ich nochmal zum Thema Sucht auch zu sagen, also jede Verhaltensweise oder alles kann letztendlich auch zur Sucht werden. Also wir sind ja oft immer sehr fixiert so auf Alkohol oder jetzt Thema auch gerade nochmal Cannabis ist ja nochmal sehr aufgekommen im Hinblick auf Legalisierung und die ganze Diskussion. Also wenn dann etwas zu einer Gewohnheit wird, Und ich habe einen Kontrollverlust, dann wird etwas sehr schnell auch zur Sucht. Und wir können es auch nochmal, klar, auch nochmal definieren. Wir können da nochmal rangehen. Aber ich finde, wir müssen nochmal dahinter gucken, was steckt eigentlich dahinter, hinter dieser eigentlichen Symptomatik. Also es geht ja darum, die Menschen zu betrachten und nicht einfach nur zu klassifizieren, wie es oft auch in der Medizin ist. Da gibt es die und die Symptome und dann haben wir das und das Problem, sondern wir müssen immer gucken, da steckt ja ein Mensch hinter und wir müssen gucken, naja, was ist das Besondere an diesem Menschen in seiner Lebenssituation nochmal und was hat ihm ganz besonders zur Sucht nochmal geführt? Und dann geht es nämlich darum, nochmal sich die Lebenssituation nochmal anzugucken und da auch nochmal ein paar Knackpunkte sich anzugucken, auch die Sehnsüchte, auch die Wünsche und Bedürfnisse nochmal anzugucken. Und da fängt so für mich so nochmal richtig auch die Arbeit an. Und auch die intensive Arbeit und die Auseinandersetzung. Und da erlebe ich auch immer wieder, dass da Dinge nochmal aufploppen, von denen der Mann vorher ja gar keine Vorahnung hatte, die viel später noch mal hochkommen oder manchmal erst auch, wenn man ein Jahr schon Therapie gemacht hat, dass da manchmal noch mal Dinge zum Vorschein kommen und dass da noch mal ein richtiger Therapieschub praktisch eigentlich noch mal kommt und Dinge noch mal hochkommen, die ich auch vorher gar nicht geplant habe. Also man kann auch eine Therapieplanung machen, sich viel vornehmen noch mal, wie man da durchläuft. Aber ich finde, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, haben wir immer auch eine Psychodynamik und dann kann man nicht alles vorherbestimmen und alles planen. Und da sehe ich auch ein bisschen so der Unterschied zwischen Theorie und Praxis tatsächlich. Ich habe ja einen Studiengang gemacht, der ist sehr verhaltenstherapeutisch geprägt gewesen. Und da gibt es sehr viel, dass man auch so mit Module arbeitet, manuelle Arbeit, mit Ablaufplänen etc. pp. Und das ist ganz gut, so etwas auch im Kopf hat, dass man auch so anfängt in einer gewissen Motivationsphase erst nochmal. Und da gibt es Techniken wie motivierende Gesprächsführung, jemanden am Ball zu halten, dabei zu halten, dass er weitermacht. Aber mit der Zeit geht es einfach mehr und mehr darauf, auf die Beziehungsebene mehr in die Lebenswelt einzutauchen nochmal und den Menschen dort zu motivieren und dort abzuholen, wo er steht. Und da entwickelt sich dann einfach auch eine Psychodynamik. Und da finde ich wichtig, die beiden Dinge auch miteinander zu verbinden. Und dann merke ich immer wieder, wenn man so einen klassischen Plan hat, wie ich jetzt zu Anfang auch gehabt habe, also wir haben jetzt dieses Modul und wir müssen eigentlich jetzt das machen, dass man immer so auch lockerer davon wird und auch eine Grundhaltung noch mal hat und man hat das im Hinterkopf. Man weiß so die Dinge noch mal, die notwendig sind, worauf man achten sollte. Zum Beispiel ein wichtiges Thema ist immer die Krankheitsakzeptanz. Also nicht nur vom Kopf her zu wissen, ich habe ein Suchtproblem, sondern auch vom Innerlichen, also die emotionale Krankheitsakzeptanz, dass der Mensch wirklich für sich akzeptieren kann, ein Suchtproblem zu haben. Also ein Arzt sagt das, das Umfeld sagt das, die Symptomatiken sind eindeutig, die kann man nachschlagen nach dem ICD-11 oder wie auch immer, ist alles gar kein Thema. Aber für sich zu akzeptieren, ich bin krank. Und ich finde das ein Riesenschritt, weil welcher Mensch ist schon gerne krank? Also die beste Krankheit taugt nichts. Und sich damit auseinanderzusetzen, das zu akzeptieren für sich, das ist erst ein ganz, ganz wichtiger Weg. Und das läuft oft auch auf eine Beziehungsbasis, auf eine therapeutische Beziehung, dass man sich damit auseinandersetzt. Und das ist der wichtigste Schritt erstmal. Und so werden die Dinge auch miteinander verbunden.
Ja, super spannend. Da kommen bei mir auch direkt ja, ein, zwei Gedanken hoch, die ich gerne mal teilen möchte. Du hattest jetzt gerade von einer Krankheit gesprochen. Vielleicht kannst du da gleich noch mal etwas näher drauf eingehen, wie es vielleicht auch biochemisch aussieht, ob da immer im Background vielleicht auch eine Depression stecken muss oder ob es wirklich per se lediglich eine Suchtthematik ist. Meist sind wir da ja mit ja, verschiedenen Komorbiditäten unterwegs. Unter anderem interessiert mich aber auch, ich würde einfach mal eine These aufstellen wollen. Sucht, für mich ist Sucht auch so, was kommt von was suchen. Ich suche was. Und ich laufe ja, ich will nicht sagen unbedingt, ich laufe vor was weg, aber ich verdränge da was, ich schiebe was weg. Und ich suche nach irgendwas, was mir in diesem Moment Halt gibt. So, und das kann Glücksspiel sein, das können Drogen sein, das kann Sex sein, das kann, und heute deutlich essentieller als früher, soziale Medien sein. Das ist jetzt das Thema, was ja immer mehr im Kommen ist. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch Möglichkeiten gibt und auch sich spezifisch mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Aber wenn ich jetzt selber nochmal reflektiere und dann wieder auf das Thema Suchen zurückkomme, ist es ja auch ganz tief in unserer Psyche verankert, ohne dass ich jetzt erstmal primär von einer Krankheit spreche, dass ich, du sagtest gerade auch, die Erfahrung eines Menschen, die ganz tief drinstecken und ich suche nach etwas und ich finde da irgendwas, was mir bedingt temporär Halt gibt. Aber in meine Psyche oder in meinem ganzen System ist irgendwas, wo ich ja vorweglaufe und ich habe Angst. Und Angst trifft es, glaube ich, als Emotion am besten. Ich habe Angst, dem zu begegnen, vor dem ich da gerade weglaufe. Und Angst zu haben, ist ja keine Krankheit, sondern ist eine natürliche Emotion, ein Grundbaustein. Und Angst gibt uns ja auch ganz viel Möglichkeiten, ganz viel Wachstum, bewahrt uns auch, natürlich auch kulturell gesprochen, auch vor Gefahren, denen ich vielleicht dann auch nicht begegnen möchte. Und da möchte ich da mal differenziert das betrachten. Einmal auf der Seite, okay, Krankheit kann ich klassifizieren. Du hast gerade von den ICD-Regeln gesprochen. Und einmal, wie tief ist das in unserer Psyche verankert? Sind wir da nur auf Gefühls-Emotionsebene, dass man dann auch vielleicht mit einer Verhaltenstherapie, mit einem Coaching etc. auch da rankommt, ohne primär zu sagen, ich behandle hier gerade eine Krankheit, sondern ich gehe mit einem Menschen um, der Themen hat und die mit dem versuche ich mich langsam an die Gefühle langzuhangeln, die da wirklich hinterstecken und die mich wegschieben vor dem, was eigentlich gerade in mir und in meinem System stattfindet.
Ja, ist ein sehr wichtiges, spannendes Thema. Ich möchte erstmal etwas sagen zum Thema Krankheit. In unserem System müssen wir letztendlich leider eine Krankheit haben, damit wir Behandlung bekommen. Und das finde ich ein Problem tatsächlich in unserem System. Es gibt natürlich auch Vorsorge, aber die ist nicht so ausgebaut, wie sie sein müsste. Das heißt, wenn jemand eine Therapie machen möchte, muss dort erstmal eine Erkrankung da sein. Ja, zumindest ein schädlicher Gebrauch. Jetzt nicht mehr so die Abhängigkeit wie früher von der Klassifikation, sondern der schädliche Gebrauch reicht schon. Aber es muss in Richtung Krankheit gehen. Ansonsten gibt es keine Behandlung, die bezahlt wird, auch nicht über Krankenkasse oder über Rentenversicherung, was ich sehr, sehr schade finde, nochmal. Und auf der anderen Seite, so Krankheit, da waren wir gerade schon mal, ist ja auch etwas, was eher stigmatisiert. Also wer ist schon gerne krank oder gesteht sich ein, eine Erkrankung zu haben? Ich glaube, kaum jemand. Und ich glaube, Männer tun sich da noch schwerer, gerade wenn es so um Krankheiten kommen, die vielleicht eher psychischer Natur sind, die man nicht sofort sieht. Also wenn der Arm gebrochen ist, ist es etwas anderes, als wenn man möglicherweise eine Alkoholerkrankung hat oder so. Dennoch brauchen wir die Erkrankung, um Behandlungsmöglichkeiten nochmal zu eröffnen. Andere Thema, was du angesprochen hast, auch nochmal, klar, so Angst und so die Geschichte, also wo kommt es nochmal her? Also Angst so als Emotion oder wie entsteht Sucht, auch von Suchen hast du ja nochmal mit reingebracht, ja. Und ich erlebe oft ja so, dass der Alkohol oder Substanzen oder Verhaltensweisen genutzt werden im Sinne einer Selbstmedikation. So würde ich es auch beschreiben. Also wenn es mir nicht gut geht, das kann Angst sein als sehr wichtiges Gefühl. Wir brauchen alle Angst, das ist schon angesprochen, sonst würden wir beide heute zum Beispiel auch nicht hier sitzen. Also wenn wir keine Angst hätten, wären wir schon überfahren worden, weil wir bei Rot über die Ampel gelaufen wären oder wie auch immer. So also Angst ist ein unglaublich wichtiges Gefühl, eine wichtige Emotion für uns. Aber wer hat schon gerne Angst? Das ist auch nochmal so ein Aspekt. Oder welcher Mann hat auch gerne Angst? Also ich glaube, es ist vielleicht auch nur schwieriger für Männer, zu ihrer eigenen Angst zu stehen und die Angst auch auszuhalten. Und wenn die Angst sich verselbstständigt, dann wird die Angst tatsächlich auch zum Problem. Das heißt, wenn sie nicht mehr schützt, sondern eine Eigendynamik entwickelt, dann kann das dazu führen, dass ich nicht mehr richtig am Leben teilnehmen kann, teilhaben kann, dass sie mich in meiner Entwicklung total auch nochmal begrenzt und einschränkt. Und dann ist ja das Gute oder das Blöde, also die Frage ist, wie möchten wir das betrachten, dass gewisse Substanzen halt angstreduzierend wirken. Also Alkohol wirkt bei vielen Menschen nochmal angstreduzierend. Und wenn dann Menschen Angst haben und die trinken dann Alkohol, dann merken sie, ich habe ja gar nicht mehr so die Angst. Die Angst geht weg, ich kann sie wegtrinken, ich kann die Angst eindämmen. Und das Blöde ist, Alkohol wirkt ja recht schnell auch. Alkohol ist recht günstig. Alkohol ist fast überall verfügbar. Dann besteht die Gefahr, wenn ich eine Angst habe, die spüre ich, dann Alkohol zu konsumieren. Und zwar erstmal gar nicht so viel. Ich brauche ja auch erstmal gar nicht so viel, aber die Angst geht dann erstmal flöten. Und das kann dazu führen, dass ich eine Abhängigkeit entwickle. Und dann entwickelt sich halt die Eigendynamik. Und das passt so, du hast ja vorher auch mal so gesprochen im Hinblick auf Komorbidität. Also Gibt es noch andere Probleme, die Menschen dann mit sich bringen, also andere psychische Auffälligkeiten oder Probleme, die sie haben zu der Suchterkrankung, die dann hier offensichtlich wird? Und da muss ich sagen, das ist sehr häufig so. Und ich glaube, da hat sich auch einiges verändert. Vielleicht wird jetzt auch mehr, tatsächlich mehr diagnostiziert, aber viele Menschen, die zu uns kommen, die haben tatsächlich eine andere psychische Störung, sei es eine Depression, sei es eine Angststörung oder sei es auch eine Traumatisierung, also auch schlimme Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, die dann weggetrunken werden im Sinne der Selbstmedikation, um das Leben überhaupt aushalten zu können. Da hat Alkohol auch eine stützende Funktion für eine Zeit lang. Nur irgendwann ist es so schlimm, dass der Alkohol halt kein Medikament mehr ist mit positiven Eigenschaften, sondern dann schlägt es einfach nochmal um. Und dann geht es darum, nochmal nicht nur die Sucht sich anzugucken, sondern auch zu gucken, was steckt dahinter. Und dann sind wir auch wieder bei der Suche. Und dann geht es darum, sich auch die Angst nochmal anzugucken oder die mögliche Traumatisierung, die mal stattgefunden hat, die vielleicht in der Behandlung dann in den Gesprächen nochmal hochkommt, weil auch nicht mehr konsumiert wird. Dann kommt die Angst nochmal mehr nach vorne. Und deswegen ist es auch wichtig, deswegen machen wir das ja auch, dass wir mit Fachärzten zusammenarbeiten, weil manchmal ist auch eine medikamentöse Unterstützung parallel sehr notwendig. Also wenn jemand eine Depression hat, dass er dementsprechend eine Zeit lang vielleicht nochmal Antidepressiva bekommt und Gespräche führt, damit er dementsprechend auch erreichbar ist und dementsprechend auch über seine Themen hier sprechen kann. Also deswegen ist es bei uns so, wenn wir ambulante Therapie bei uns im Hause anbieten, arbeiten wir immer mit Fachärzten nochmal zusammen, wo wir gemeinschaftlich nochmal einen Blick auf den Menschen haben und gucken, was braucht er medizinischerseits, psychologischerseits und auch suchttherapeutischerseits. Und das haben wir schon dann dementsprechend auch nochmal einen Blick, weil die Sucht alleine kommt relativ selten tatsächlich vor. Und ich glaube, das kann ich inzwischen schon so sagen, weil ich ja auch schon ein paar Jahre hier bin. Meistens haben wir es tatsächlich zu tun mit Doppeldiagnosen, mit anderen Dingen, die hier, die uns hier begegnen. Ist so. Und wenn ich das vielleicht auch noch sagen kann und darf, neue Süchte kommen hinzu, also gerade noch mal im Bereich der Medien noch mal oder auch Spielsucht, Online-Sucht, solche Dinge noch mal. Und da sind wir natürlich auch Anlaufstelle und Ansprechpartner. Also wir haben auch eine Kollegin, die sich darauf spezialisiert hat noch mal. Das heißt, wir sind hier bei uns auch im Haus so Anlaufstelle für Süchte jeglicher Art und können da letztendlich dann auch weiterhelfen und dementsprechend weitervermitteln, eine stationäre Therapie oder auch eine ambulante Therapie. Und das ist auch ein Bereich, finde ich, die Suchtbehandlung, da kommen immer neue Süchte hinzu auch. Da entwickeln sich Dinge noch mal weiter zu den alten Süchten. Und da ist es auch notwendig, da immer sich auch weiterzubilden, up-to-date zu sein und sich weiter zu informieren und dementsprechend zu gucken, wie entwickelt sich das? Wie sich Menschheit weiterentwickelt, Gesellschaft sich weiterentwickelt, entwickeln sich Süchte auch weiter. Arbeitssucht finde ich auch nochmal ganz wichtig. Wir sind ja im Bereich so Männerberatung, fällt mir nochmal ein. Wird auch von vielen Männern gar nicht so gesehen. Also der fleißige Mann, der immer nur arbeitet, der Karriere macht, da kann auch eine Arbeitssucht hinterstecken, auch eine Flucht nochmal. Dann geht es auch um sehr viel Anerkennung häufig nochmal, Wertschätzung nochmal zu bekommen oder gewisse Dinge zu Hause nicht mehr aushalten zu können und deswegen permanent arbeiten zu gehen. Ist auch ein Riesenthema, finde ich, für Männer.
Da kommt mir gerade auch der Gedanke, sind wir nicht alle irgendwie süchtig? Weil, also es gibt die Big Points, Spielsucht, Drogensucht, Alkoholsucht, Sexsucht. Das sind die, die ja auch ja stark negativ assoziiert sind, weil die auch sehr publik sind und da auch ja viele verschiedene Dinge auch daraus resultierend passieren. So, wenn ich mir jetzt nur die Spielsucht anschaue oder nur die Drogensucht, dann ist es ja erstmal was anderes, aber das ist so negativ assoziiert und so gewachsen in unserer Gesellschaft, weil das ja verknüpft ist mit noch anderen daraus resultierenden Dingen, wie dann auch Gewalt etc. Deswegen ist das Thema ja auch sehr negativ behaftet. Aber, und genau der Punkt, wir sind ja irgendwie nach allem süchtig, dann sind wir ja alle süchtig, weil, wenn ich mir jetzt überlege, wann sind wir nur mit uns selbst? Also gibt es, außer natürlich, wenn wir schlafen, meist schlafen wir dann noch mit dem Hörbuch irgendwie ein oder mit Kopfhörern oder wie auch immer. Wann legen wir uns einfach mal hin, zum Beispiel aufs Bett, liegen da eine Stunde und machen nichts und lassen einfach mal passieren und lassen passieren, was Gefühle oder was für Gefühle hochkommen, was für Stories vielleicht hochkommen, was für Emotionen hochkommen, was für Körperreaktionen hochkommen. Aber das machen wir ja nicht mal, weil wir ja schon die Angst, da sind wir wieder beim Thema Angst, die Angst haben vor dem, was da dann auch wirklich aus uns herauskommt. Das heißt, wir haben Angst vor uns selbst und gehen dann in die sozialen Medien. Wir gehen dann auch nur Kopfhörer ins Ohr stecken. Da gehen wir ja auch von uns selbst weg. Wir sind dann ja nicht mehr achtsam. Wenn ich jetzt bei Achtsamkeit bleibe, machst du ja ein oder hast du eine Tätigkeit, die du ausführst, ohne eine andere. Das heißt, wenn ich auf dem Bett liege, liege ich nur auf dem Bett, ohne Musik, ohne Lesen, ohne Schlafen, ohne Sex, etc. Aber da sind wir ja schon, weiß ich nicht, schon lange nicht mehr, ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, da waren wir noch nie. Um die Frage aber jetzt nochmal zu konkretisieren. Also süchtig sind wir doch dann alle.
Also ich will gar nicht sagen süchtig, sondern wir haben die Sehnsucht nach Rausch. Also ich will so eine Unterscheidung machen. Also die Menschheit hat sich schon immer auch nach Rauschzuständen gesehnt. Also da gab es auch mal eine interessante Ausstellung vor ganz vielen Jahren zum Thema Rausch. Und wenn man mal guckt, auch viele Künstler, nochmal viele bekannte Künstler haben viele Dinge auch im Rausch auch geschaffen. Also viele Maler. Oder wenn man sich alte Gemälde nochmal anguckt, da sind auch Zustände des Rausches abgebildet. Also Menschen, die nochmal feiern, in der Kneipe sind oder wie auch immer. Oder auch von anderen Kulturen nochmal wissen wir auch, dass da auch gefeiert wurde, dass da mystische Riten gefeiert wurden und so weiter. Da spielten auch immer Suchtstoffe immer eine Rolle. Auch der Rauschzustand nochmal in eine höheren Welt zu kommen und mit dem Jenseits Kontakt aufzunehmen. Also ich glaube, mit der Menschheit ist auch die Sehnsucht nach einem Rausch und Rausch ganz fest verankert und auch verknüpft. Also das glaube ich schon, auch eine Sehnsucht nochmal die Grenzen zu überschreiten, dass eher das normale Gewohnheiten zu durchbrechen. Ich glaube, das liegt durchaus auch im Menschen, da Freude daran zu haben, so Grenzgänger zu sein. Ich glaube, das ist schon in uns allen irgendwie und irgendwo auch drin und da haben wir unterschiedliche Affinitäten, weil wir jetzt eine große Bandbreite auch an Möglichkeiten haben. Also an Substanzen, die es gibt nochmal, aber auch an Social Media und so weiter, die es vor Hunderten von Jahren so gar nicht gegeben hat. Die waren gar nicht auf dem Markt. Ne? Also auch nicht in Europa. Da hat man vielleicht in Südamerika dann andere Drogen gehabt, ne, als hier in Europa. Aber wir haben ja eine unglaubliche Verfügbarkeit, die wir da haben. Und ich glaube, Sucht ist halt die Entwicklung, wenn ich diesen Rauschzustand permanent und ganz regelmäßig haben muss letztendlich. Und da sind wir schon so bei der Klassifikation, also diesen Zwang auch habe, dem nachgehen zu müssen. Und wenn ich ihn nicht mache, dass ich eher so auch so Entzugserscheinungen habe. Auch diesen Druck spüre, ich muss dem einfach nochmal nachgehen. Und dann sind wir eher so bei der Sucht. Und deswegen würde ich da so eine Unterscheidung auch nochmal machen. Aber der Wunsch nach Rausch und die Sehnsucht danach, ja, ich glaube schon, die kennt jeder von uns auch und ist auch in uns Menschen auch tief verwurzelt. Die Frage ist nur, sind es Episoden oder sind es Dinge nochmal, wie ich in einem rauschähnlichen Zustand bin oder wird es letztendlich dann zu einer Suchterkrankung? Oder wir kennen es auch, wenn wir sehr vertieft sind, zum Beispiel in einer Arbeit, in einem Hobby, was wir gerne machen, dann haben wir also den sogenannten Flow ja auch. Das kann auch wieder ein Rauschzustand sein, dass wir vergessen, irgendwie zu essen, zu trinken. Wir kriegen gar nicht mit, wenn jemand klingelt oder wenn jemand auf einmal den Raum betritt, weil wir so konzentriert bei der Arbeit sind. Also kenne ich von mir manchmal auch, wenn ich Dinge mache, dann ist man in so einem Flow, das macht einfach total viel Bock. Das ist dann irgendwie auch so rauschähnlich. Also von daher, glaube ich, ist das dieser Aspekt, den wir auch da sehr gut kennen.
Ja, und diesen Rauschzustand, den du jetzt am Ende beschrieben hast, sich so zu vertiefen. Also ich habe auch über die ADS-Thematik hier in diesem Podcast schon berichtet, also von mir selbst aus. Und da nennt man das Hyperfokus. Das heißt, da bist du dann so in einem intensiven Rausch, dass du gerade da was ausarbeitest und gefühlt in, ja, weiß ich nicht, 2 Stunden eine neue Sprache lernen könntest. Da geht so viel rein in dein Gehirn ist so aufnahmefähig und also das Kurzzeitgedächtnis kann in diesem Moment so viel aufnehmen. Und dann wirst du aber entweder bewusst oder unbewusst durch einen Reiz aus dieser Situation rausgezogen. Also entweder stellst du dir irgendwie so ein Podomo-Timer oder wirst von deiner Partnerin rausgerissen. Dann merkst du erstmal, boah, ich war die ganze Zeit, weiß nicht, nehmen wir mal eine Zahl, 30 Minuten jetzt so in dem Flow. Ich weiß gar nicht, was um mich herum passiert ist. Ich war nur hier in dieser Arbeit vertieft. Ich habe mich selber nicht gefühlt. Ich habe nicht gesehen, ob draußen ein Auto lang gefahren ist. Vielleicht meine Partnerin nicht mal reden gehört, auch wenn sie vielleicht mit mir direkt gesprochen hat. Und das fände ich halt auch super spannend, weil in dieser ADS-Thematik und ADS ist auch sehr eng verknüpft mit Sucht. Da wird auch viel darüber berichtet. Und das ist da auch nochmal spannend, glaube ich, dass durch diese ADS-Thematik sich auch schnell eine Sucht entwickeln kann, weil da auch dann also schon eine gewisse, ja, ein gewisser Bereich in den Hyperfokus geht und daraus aus diesem Hyperfokus resultieren, wo ich mich ja dann nicht spüre, sondern ich mache ja, mache ja, mache ja und ich nehme Gefühle, Emotionen, alles nicht wahr. Ich bin dann zwar in so einem Zustand, der sich vielleicht leer anfühlt, aber nicht leer negativ, sondern einfach leer, ohne Gefühle, ohne Emotionen. Das heißt, dann geht es mir ja nicht schlecht, sondern mir geht es einfach neutral. Und daher kann ich mir auch gut zusammenreimen, ADHS, Hyperfokus, Sucht, dass das eng miteinander verknüpft sein kann. Hast du hier schon Erfahrungen gemacht?
Ja, erlebe ich auch. Und da sind wir wieder im Bereich so der Selbstmedikation. Das heißt, wenn ich merke, ich habe eine Problematik und ich konsumiere eine Substanz und die hilft mir gerade nochmal. Also du beschreibst auch Leerheit, finde ich immer ganz spannend. Da bin ich auch so ein bisschen bei so einem buddhistischen Begriff. Also Leerheit wird ja oft mal so auch negativ bewertet. Aber Leerheit ist ja tatsächlich so die Abwesenheit von allem. Also auch von den Emotionen, so irgendwie auch so ein Gefühl so von eins zu sein. Und wenn das dann eher für Ruhe, für eine Ausgeglichenheit auch nochmal sorgt und ich kann das herbeiführen durch die Einnahme einer Substanz, dann führt das natürlich dazu, dass ich die Substanz öfter und regelmäßiger einnehme. Und dann wären wir bei dem Aspekt auch wieder der Sucht. Deswegen haben wir ja auch Menschen nochmal, die diese Problematik haben, wenn sie dann auch nochmal zum Kollegen gehen, bekommen sie halt, wenn sie wollen, dann auch Medikamente, um nicht mehr konsumieren zu müssen. Also nicht, um nicht mehr Alkohol konsumieren zu müssen oder eine andere Substanz, weil die Nebenwirkungen dann einfach nochmal so groß sind, dass sie dann dementsprechend eingestellt werden, genau. Also es ist auch ein typischer Fall nochmal einer sogenannten Selbstmedikation. Deswegen ist es ja auch wichtig, wenn Menschen zu uns kommen, darauf zu achten. Denn wenn sie alles nur fokussiert auf den reinen Konsum, bleiben wir bei dem Konsum und sind nicht so sehr bei den Menschen. Und wir müssen nochmal gucken, da waren wir vorher schon, was ist die Ursache, was ist die Sehnsucht? Und da müssen wir den Menschen im Fokus haben. Und da haben wir auch immer mal wieder Menschen, wo ich denke, Mensch, so vom Habitus, von dem, was er nochmal beschreibt, wenn man ein bisschen nachfragt, das könnte auch noch in Richtung ADS oder ADHS gehen. Und da ist es natürlich dann wichtig, auch Kontakt zum Kollegen herzustellen, der es nochmal diagnostiziert, weil wir sind ja auch nicht die Ärzte, wir verschreiben ja auch keine Medikamente und so weiter, da mit dem Kollegen zusammenzuarbeiten. Weil ansonsten würde ich es auch als Kunstfehler einschätzen, wenn man nur versuchen würde, dem Menschen letztendlich die Substanz wegzunehmen, die ihm ja auch geholfen hat. Und wenn man sich vorstellt, jemand wird trainiert, nur nicht mehr zu konsumieren, da fehlt ja auch etwas, weil der Konsum hat ja eine Zeit lang auch geholfen. Und wenn man dann nicht weitergeht und guckt nicht an, warum hat er eigentlich konsumiert und guckt sich das eigentliche Problem nicht an und dort bekommt er keine Hilfe, dann ist natürlich die Rückfallgefahr natürlich auch total groß, weil er kann sich ja selber schwer ganz, ganz schlecht aushalten. Und von daher müssen wir diesen ganzheitlichen Blick natürlich auch im Fokus haben. Und da guckt dann der Kollege oder die Kollegin nochmal genau drauf. Und dann gibt es ja auch diagnostische Kriterien, die sind auch wieder notwendig natürlich, um auch eine Erkrankung festzustellen, damit man auch Medikamente zum Beispiel verordnen kann. Weil ansonsten würde es auch keine Medikamente geben. Aber da haben wir natürlich auch eine Kombination und da müssen wir auch gut und achtsam miteinander zusammenarbeiten.
Das heißt, das tägliche Doing geht eigentlich über Suchtberatung, Suchtthematiken rüber hinaus. Das heißt, man kommt in Kontakt mit anderen psychischen Störungen, Herausforderungen, wie man es letztendlich auch labeln möchte. Da darf man dann den Blick auch in diese Richtung schulen und mit Sicherheit auch darüber hinaus. Das habe ich verstanden. Und das, was du als letztes angesprochen hast, das würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil ich das als sehr guten Punkt gefunden habe, dass die Sucht ja die Sucht ist ja was Gutes in diesem Moment, weil sie rettet uns ja vor dem, was vielleicht noch Schlimmeres geschehen könnte. Das ist ja dann auch, und da habe ich, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, da habe ich das Buch von, ich weiß nicht, ob dir der Psychiater und also der Dr. Gabor Maté was sagt. Das ist ein bekannter Psychiater, der war auch im Holocaust. Der ist jetzt, müsste 80 oder 81 Jahre sein. Der hat ganz, ganz spannende Bücher auch über ADS geschrieben, auch über Suchtthematiken, auch über, das letzte Buch hieß Der Mythos des Normalen. Was ist halt schon normal, was wir als normal empfinden. Und er sagt, alle psychischen Herausforderungen und damit auch einhergehend dann die Sucht, die wollen uns ja auch was Gutes. Das heißt, das ist eine körperliche oder auch eine geistige Reaktion, die uns schützen möchte. So werden wir sagen, okay, die Angst ist ja auch was Gutes. Oder wenn ich sage, ich habe Kopfschmerzen, weil ich jetzt zu viel, weiß nicht, vorm Computer gesessen habe, dann ist es ja von meinem Körper auch erstmal ein positives Signal. Okay, ich habe jetzt oder ich darf jetzt mal eine Pause machen, weil ich hier zu viel vorsitze. Oder es kommen andere Symptomatiken, die erstmal Signale unseres Körpers sind, die uns darauf hinweisen, bis hier und nicht weiter. Und die Symptome werden ja dann immer stärker. Das heißt, Sucht und psychische Herausforderungen als Chance zu sehen, dass die uns helfen wollen, also dass diese Thematiken uns helfen wollen, uns vor Schlimmeren zu bewahren.
Ja, natürlich. Also ich habe dann manchmal auch Menschen bei mir, wo nochmal deutlich wird, die hätten ohne die Suchterkrankung gar nicht überleben können. Also ich bin jetzt nochmal beim Aspekt, wenn jemand schwere Traumatisierung erlebt hat und immer wieder erleben musste, dann hat der Konsum von Suchtmitteln es überhaupt ermöglicht, weiter am Leben teilhaben zu können, überleben zu können. Weil die Lebenssituation, in der sich der Mensch befunden hat, so unmenschlich gewesen ist, so schrecklich, so schlimm gewesen ist, dass das nur mit Hilfe von Substanzen zu ertragen gewesen ist. Und da hat tatsächlich die Sucht auch ein Stück weit den Menschen noch mal stabilisiert in der Situation, in der er gewesen ist. Und dann kommt aber irgendwann der Moment, wo man tatsächlich mal gucken muss, wo die Suchterkrankung ja auch eine eigene Dynamik entwickelt und dadurch auch noch einhergehend andere Folgen kommen, also körperlicher Art, gesundheitlicher Art und natürlich auch anderer seelischer Art nochmal, weil die Sucht, die hat ja auch nochmal Folge und Folgeerkrankungen. Und dann ist oft so der Punkt, wenn dann Menschen aber Kontakt zu uns aufnehmen, dann wird nochmal klar zu gucken, naja, wie werde ich die Sucht los, aber wie kann ich mich dann auch um das kümmern, was ich vorher betäubt habe? Und auch, wie kann ich dafür sorgen, dass mir solche Dinge auch nicht mehr passieren? Da geht es natürlich auch nochmal um Schutzraum. Und wenn ich einen Schutzraum habe, in einer Situation bin, wo mir schlimme Dinge so nicht mehr passieren, dann brauche ich auch dementsprechend die Substanz nicht mehr. Und dann ist es wichtig, ganzheitlich auch zu arbeiten und das große Ganze im Blick zu haben. Deswegen, wir waren da ja gerade schon mal, es geht ja darum, den Menschen ganzheitlich zu betrachten, auch zu gucken, in welchen Lebensverhältnissen ist er gerade noch mal unterwegs. Also familiär bedingt, oder ich nehme mal ein anderes Beispiel, so macht es vielleicht auch deutlich, wenn ein Obdachloser noch mal in eine Beratung kommt, dann braucht er natürlich irgendwie auch ein gewisser Heimat, ein Obdach. Also wenn jemand draußen schläft und es ist kalt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er auch draußen mit anderen irgendwo, wenn er Platte macht, konsumiert. Und da muss man sich auch das ganzheitlich nochmal betrachten, weil der Alkohol da auch einen stabilisierenden Faktor hat. Also wenn man kalt ist, wenn man irgendwo ist, dass man auch konsumiert. Und da ist es auch wichtig, dann jemanden auch eine Wohnperspektive zu vermitteln und nicht einfach zu sagen, hör mal auf zu trinken. Und da muss man dann ganzheitlich gucken, welche Hilfen kann ich oder können auch andere Kollegen nochmal anbieten. Und eine Zeit lang stabilisiert dementsprechend die Substanz auch. Das ist vollkommen richtig.
Und das möchte ich nochmal auch in diesem Podcast nochmal gesondert erwähnen, dass wenn ich mir jetzt erstmal einen Menschen anschaue, jetzt egal, ob er Familie hat oder nicht, wir nehmen jetzt einen Menschen, der ist süchtig nach, nehmen wir mal eine Substanz und die nimmt er ein. So, und die nimmt er ein, weil diese Substanz ihn vor vielleicht schlimmeren Dingen bewahren kann. Das heißt, ich möchte so ein bisschen weg von diesem negativ assoziierten Suchtthematiken. Also ich respektiere das und ich sehe ja auch die Notwendigkeit dahinter, aber diesen negativen Charakter, den würde ich mir gerne auch in der Gesellschaft etwas, ja, durch eine differenzierte Sicht darauf sehen wollen. Zu sagen, okay, das ist ja eigentlich in diesem Moment für diesen Menschen was Gutes, jetzt gut mal in Anführungsstrichen, aber es hilft ihm ja vielleicht auch vor einem Suizid. Und das ist, finde ich, nochmal wichtig zu erwähnen, dass man dann auch sagt, okay, da ist jetzt eine Person, die ist abhängig und ich urteile dann, oh ja, ist eine abhängige Person und möchte ich nichts mehr zu tun haben. Aber das ist ja in diesem Moment erstmal, ohne dass diese Person jetzt, weiß nicht, Gewalt ausübt oder vielleicht auch andere Familienmitglieder mit hineinzieht oder die ganze Existenz dadurch verloren geht. Das ist nochmal wieder eine andere Thematik. Aber wenn ich mir nur den Menschen anschaue, ohne Background und eine Suchtthematik, dann hat es für mich da erstmal einen positiven Charakter, ohne natürlich auch die Notwendigkeit jetzt nicht kleinzureden.
Ja, da bin ich ganz bei dir, weil Sucht hat ja viele Facetten, viele unterschiedliche Bereiche und es gibt ja unterschiedliche Stadien zum Beispiel auch der Sucht. Also da müssen wir auch nochmal gucken. Nicht jede Suchterkrankung ist identisch, auch wenn wir uns die Substanz angucken. Nicht jeder alkoholkranke Mensch, suchtkranke Mensch ist gleich. Ja, also gibt es immer unterschiedliche Art und Weise des Konsums zum Beispiel ja auch. Ob jemand jeden Tag nochmal trinkt, regelmäßig trinkt, um Spiegel aufrecht zu erhalten. Also der hat nie Kontrollverlust, aber der hat immer, es hat da mal so 2 Promille auf dem Kessel, damit er irgendwie funktionieren kann, ja. Gibt's ja manchmal auch Menschen, die haben so 2 Promille, die merkt man das gar nicht an. Also ich merke es manchmal auch im Straßenverkehr, weil natürlich unglaublich gefährlich ist, dass da Menschen ja manchmal auch immer noch mal wieder rausgezogen werden von der Polizei, die machen eine Alkoholkontrolle und der Mensch hat 2 Promille und der ist gar nicht aufgefallen. Das ist ein Zufallsbefund gewesen. Also das sind Menschen nochmal, die trinken jeden Tag um gewissen Alkoholpegel drin haben. Dann gibt es Menschen, die trinken einfach periodisch, sag ich mal, irgendwie an 1-2 Wochenenden nochmal im Monat und knallen sich dann so weg mit absolutem Filmriss, die dann gar nichts mehr wissen. Also gibt es da unterschiedliche Trinktypen auch einfach nochmal. Deswegen gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Und ich finde überhaupt, wenn wir nochmal gucken, Sucht auch als Erkrankungen auch nochmal deutlich nochmal wahrnehmen und so nochmal beschreiben, kann kein Mensch auch etwas für eine Erkrankung erstmal. Also ich finde, wir müssen auch mal Krankheit nochmal gucken. Krankheit gehört ja auch zu unserem Leben dazu. Also wenn wir gesund sind, ist auch klar, dass es eine Erkrankung gibt. Und wir werden im Leben immer krank werden, dann geht mal wieder eine Krankheit, da gibt es unterschiedliche Erkrankungen, aber Krankheit gehört zu uns ja auch dazu. Und für die meisten Erkrankungen in der Regel können wir auch nichts. Wir können einen Risikofaktor nochmal haben. Wenn wir ungesund leben, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass gewisse Erkrankungen auftreten. Das ist so. Aber erstmal geht es um die Erkrankung und die hat sich erstmal keiner ausgesucht. Also ich habe zumindest noch keinen Menschen kennengelernt, der gesagt hat, ich habe mich freiwillig diese Erkältung jetzt ausgesucht oder die Erkrankung ausgesucht, die wollte ich jetzt unbedingt haben. Die gibt es eigentlich so nicht. Und da finde ich erstmal wichtig, das so erstmal anzuerkennen, wie es ist und dann zu gucken, naja, welchen Weg der Gesundung gibt es denn auch nochmal? Und einen anderen Aspekt, den haben wir übrigens noch gar nicht angesprochen, der fällt mir gerade nochmal ein. Wenn jemand sagt, er möchte letztendlich auch weiter konsumieren und gar nicht aufhören damit, und in seine Erkrankung weiterleben, dann kann er ja für sich auch die Entscheidung treffen. Also ich finde das ja auch nochmal wichtig. Wir leben ja auch nochmal, dass jeder frei für sich entscheiden kann. Und mein Ansatz ist ja auch nicht dann zu sagen, oder jemand vorzuschreiben, er darf jetzt nicht mehr trinken oder wie auch immer, sondern es geht ja darum, dass jeder Mensch für sich überlegt, wie möchte ich mein Leben gestalten, wo ist meine Grenze und welchen Preis bin ich auch bereit zu bezahlen für die Dinge, die da passieren. Und da haben wir ja manchmal auch Menschen, die wollen jetzt ja nicht auch nicht gänzlich aufhören. Die wollen vielleicht den Alkoholkonsum reduzieren. Oder kommen manchmal auch Menschen, die haben trotzdem ihre Sorgen und Nöte, ganz normal, aber die trinken trotzdem weiter. Da liegt es auch an jedem Einzelnen, dann auszuhandeln, wie ich dann mit den Menschen weiterarbeiten möchte. Also ich habe manchmal ja auch Menschen, wo ich weiß, die konsumieren noch, die kommen trotzdem zu mir in der Beratung, denen helfe ich dann in schwierigen Lebenssituationen. Und das finde ich dann auch vollkommen in Ordnung. Da muss ich jetzt nicht von ihm verlangen, er muss aufhören zu konsumieren. Wichtig ist für mich, kann ich ihn begleiten, wenn ich Kontakt mit ihm habe, ist er in der Lage, das Gespräch nachzuvollziehen, kann er das aufnehmen. Aber ich finde, da geht es auch nochmal darum, dass jeder das Recht hat, für sich frei auch zu entscheiden, wie möchte er sein Leben gestalten und bin ich bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Finde ich auch wichtig, weil wenn das Umfeld nicht mitspielt und sagt, so wie du dich verhältst, mit dem Konsum geht es nicht, dann vielleicht der Preis, dass er alleine lebt, dass er vielleicht auch obdachlos wird, dass er vielleicht auch mal auf Ablehnung stößt oder andere Erkrankungen hat. Aber per se kann ja jeder Mensch für sich auch entscheiden, wie er mit seiner Erkrankung umgeht. Haben wir bei anderen Erkrankungen auch. Wenn ich eine schwere Grippe habe, gehe ich zum Arzt, lasse ich mich krank schreiben oder nicht? Wie gehe ich damit um? Also finde ich auch nochmal ein wichtiger Aspekt.
Finde ich sehr, sehr gut, den Punkt. Da würde ich auch gleich noch eine Frage zu aufgreifen wollen. Ich habe noch drei Themen, zwei kleinere Fragen und eine, ja, auch wieder eine These auffassen wollen. Und danach möchte ich in den Bereich Gewalt nochmal einsteigen, dass wir hier mal sagen, okay, mit diesem Thema Sucht, wo wir mit Sicherheit noch 3, 4 weitere Stunden drüber sprechen könnten, ist ja ein Riesenthema und auch super interessant und gibt es auch so viele differenzierte Sichten und Meinungen und Haltungen etc. dazu. Ist auch gut so, aber ich möchte auch nochmal auf die Thematik, wie unsere Gesellschaft gerade steht, also wie, ja, ich nehme extra da bewusst das Wort schlimm in den Mund, wie schlimm es ist, dass wir uns selber gar nicht so tief begegnen wollen, dass wir Angst haben, uns so tief zu begegnen, weil ja auch dem über Gefühle, Emotionen zu sprechen, keine gesellschaftliche Norm ist. Also ich glaube schon, dass es einfacher ist als vor 10, 20 Jahren, aber es ist immer noch eine riesen Hemmschwelle, besonders halt auch für Männer, darüber, über diese Themen zu sprechen. Und ich finde es aber dennoch schlimm, dass dann ja, dass man sich dann ja auch körperlich, also Substanzen haben ja auch direkte Auswirkungen auf den Körper, dass wir Angst haben, uns selber zu begegnen. Dann sprechen wir wieder über Emotionen und Gefühle und die Gesellschaft dann den nötigen Druck da noch mit reinschiebt, sich offen zu machen, sich verletzlich zu zeigen, sich Hilfe zu holen, ohne direkt jetzt erstmal zu einer Suchttherapie zu gehen, sondern erstmal einem Menschen in meinem oder vielleicht auch auf der Arbeit, vielleicht jemand aus dem Betriebsrat, vielleicht jemand Vertrauensperson, vielleicht ein Familienmitglied, vielleicht einen engen Freund, sich da erstmal zu öffnen. Ich glaube, da, warum das nicht getan wird, ist einmal Thema Männlichkeit, aber auch Thema Gesellschaft. Dass es ja nicht der Standard ist, über Gefühle und Emotionen zu sprechen. Daher machen wir uns selber kaputt, in Anführungsstrichen, mit Substanzen, mit anderen Dingen, vielleicht auch monetär, weil wir weg von uns wollen, aber wir können ja nie von uns weg. So, und die Thematik und die Dramatik daraus resultierend ist ja einmal zum größten Teil aus der Gesellschaft heraus, dass da dieser Druck kommt und dass dieses Thema noch nicht so gesellschaftskonform ist. Das finde ich, dass dafür dann, also dafür muss man wirklich explizit so sagen, Menschen leiden.
Ja, ist vollkommen richtig. Also viele Dinge sind ja auch total schambesetzt. Also nochmal ehrlich zu sich selbst zu sein und Dinge zu hinterfragen, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und überhaupt beschreiben zu können, sind ja eine große Herausforderung. Also wenn wir mal gucken, viele Menschen können ja auch gar nicht unbedingt ihre Gefühle beschreiben. Du hast es angesprochen, bin ja auch Männerberater und da geht es ja oft auch nochmal darum, dass Männer erstmal lernen müssen, ihre Gefühle benennen zu können, beschreiben zu können. Und oft haben wir es doch, wenn wir Menschen mal fragen, wie würden jetzt auf den Bocholter Marktplatz gehen, wenn wir sagen, na, wie fühlen sich heute, da würden die Leute sagen, gut oder schlecht. Da wird kaum jemand sagen, ich bin gerade wütend, ich bin gerade traurig, ich freue mich gerade total. Vielleicht die eher positiven Gefühle, die es ja in dem Sinne gar nicht gibt, weil jedes Gefühl hat positive Eigenschaften auch, aber also diese Gefühle, die wir eher so als angenehm empfinden, wie Freude würden Menschen mitteilen, aber kaum jemand würde doch sagen, schön, dass Sie mich ansprechen, ich bin gerade sehr traurig, möchte Ihnen etwas erzählen und schon gar nicht ein Mann. Und das sich natürlich sehr Scham besetzt. Und ich glaube, viele Dinge sind ja immer noch ein bisschen verpönt auch nochmal. Wir leben in einer Gesellschaft der Selbstoptimierung. Wir leben in einer Konsumgesellschaft, wo es höher, schneller weitergeht. Und wenn man da vielleicht gerade mal nicht so mitgehen kann oder gerade sehr stark im Außen ist, im Schaffen ist, sondern bei sich selbst ist, dann hat man auch Angst, abgehangen zu sein und abgewertet zu werden, gerade Männer auch. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema, da gibt es noch viel zu tun. Da hat sich schon einiges auch entwickelt und deswegen bin ich froh, dass es auch Männer- und Gewaltberatung gibt, auch Männerberatungsstellen, die wir ja auch ins Leben gerufen haben. Also auf der Webseite ja auch nochmal echte Männer reden, auch ein Verzeichnis von Männerberatern nochmal und da sind wir gut gewachsen, Gott sei Dank. Und da war ja auch der Ansatz, gerade auch nochmal Männern ein Angebot zu machen, dass Männer auch von Männern beraten werden und dass es da auch eine Bedürftigkeit gibt und auch eine Notwendigkeit gibt. Analog auch zu Frauenberatungsstellen, die es ja schon sehr lange gibt, wo Frauen von Frauen beraten werden. Und da auch nochmal zu sagen, wie ich auch immer ganz gerne sage, wir Männer sind ja auch nur Menschen. Und wir Männer haben ja auch nur Gefühle und wir dürfen auch jede Form von Gefühlen haben und die müssen wir sogar haben und es geht auch darum, darüber in einem geschützten Rahmen und Raum sprechen zu können. Und deswegen sitze ich ja zum Beispiel auch hier im Rahmen der Männerberatung, um Männern auch diese Möglichkeit zu geben und zu wissen, mit dem Außenstehenden kann ich hier offen reden. Das, was wir machen, hier unterliegt natürlich auch der Schweigepflicht, um sich öffnen zu können. Und da erlebe ich schon, und das freut mich, auch ein Jahr ein Zuwachs. Also ich habe zu Anfang gedacht, wo wir gestartet sind, naja, ich muss viele Flyer verteilen, Werbung machen. Dem ist ja nicht so. Die Männer kommen ja. Und ich merke, dass die Männer untereinander auch reden und sagen, dass sie zum Beispiel hier gewesen sind, dass es Weiterempfehlungen gibt innerhalb des Freundeskreises, der Firma vielleicht auch. Und dann kommen die Männer. Und das freut mich total. Da emanzipieren sich Männer mehr auch. Kommen, suchen den Kontakt, kommen einfach auch nochmal, wenn sie eine Frage haben. Und ich glaube, da passiert schon einiges. Insbesondere bei den jüngeren Menschen. Ich finde, sie sind da schon auch offener, hinterfragen viele Dinge. Wir waren gerade beim Arbeitsbereich nochmal, so Work-Life-Balance und so weiter. Da werden Dinge hinterfragt, Leistungsansprüche hinterfragt. Und ich glaube, da sind junge Männer schon auf einem guten Weg, auch ihre Emotionen wahrzunehmen und auch anderen Menschen mitzuteilen. Da passiert was.
Ja, das sind gute Punkte. Und ich würde jetzt einfach mal Fragen in den Raum stellen. Aber es ist ja dann letztendlich auch nur die Emotion Trauer oder Traurigkeit. Und daraus resultiert eine körperliche Reaktion, nämlich das Weinen. Und das Weinen ist ja erstmal per se nichts Schlechtes, genauso wie Traurigkeit, Trauer etc. nichts Schlechtes ist, sondern es gehört ja erstmal grundsätzlich zu uns dazu. So wie wenn wir vielleicht wütend sind, dann reden wir vielleicht lauter oder haben höheren Herzschlag, sind geladen. Das sind ja alles erstmal nur Körperreaktionen und da gibt es ja erstmal nichts Gutes oder Schlechtes dran, sondern die sind ja erstmal grundsätzlich neutral. Und dann aufbauend ist die Frage, das sind ja erstmal alles Gefühle und Emotionen und die sind neutral. Und wir labeln die mit verschiedenen Geschlechtern. Das heißt, wenn wir sagen, Wut, ja, wütend sind eigentlich nur Männer. Weil Frauen, wenn Frauen wütend sind, passt ja gar nicht. Dann sind es ja so, ja, wie soll ich es beschreiben, Mannsweiber oder die haben sich nicht unter Kontrolle. Oder was ist denn mit denen los? Das ist dann auch schon wieder so, dann sind die Leute schon sehr geschockt, wenn meine Frau wütend ist. Aber andersrum ist es auch bei, ich habe Trauer gerade angesprochen und Weinen, wenn jetzt ein Mann da ist, der weint, langsam haben wir ja den Switch drin, aber es kommen oft Gedanken dann, was ist denn mit dem los, warum stellt der Mann das hier denn so an, Männer weinen nicht und ja, ihr seid doch die starken Geschlechter und so weiter und so fort. Das heißt, es werden Emotionen und Gefühle gelabelt, die neutral sind, mache ich mal ein fettes Fragezeichen dran, ist mit Sicherheit ganz, ganz spannend und da werde ich mit Sicherheit auch nochmal weiter drauf eingehen. Vielleicht auch in einer weiteren Folge mit uns. Aber die Frage möchte ich jetzt erstmal nur in dem Raum stehen lassen, damit sich auch mal die Zuschauer darüber Gedanken machen, ohne dass sie jetzt von uns eine Meinung aufgedrückt bekommen. Die nächste Und auch eine abschließende Frage, um auch diesem Thema auch eine gewisse Sensibilität und eine gewisse Gewissenheit zu geben, finde ich auch nochmal sehr spannend. Wann ist dieser oder wie kommt dieser Moment? Was sind deine Erfahrungen? Wann reicht es? Wann ist so viel Leid entstanden, dass es der Person reicht? Ich hole mir jetzt Hilfe. Also ist es eine höhere Macht? Ist es so viel Druck von allen Seiten? Das Ganze, weiß nicht, das Geld wird knapper und ich drohe den Job zu verlieren. Also was muss geschehen? Und das ist vermutlich individuell von Person zu Person, weil wir ja unterschiedlich Leid aushalten können. Eine Person sagt, oh, ich habe jetzt irgendwie 100 Euro weniger auf meinem Konto. Ich hole mir jetzt Hilfe. Ich habe da ein Problem. Oder andere sagen, ich habe mein Haus verzockt, ich habe meine Frau verloren, ich hole mir immer noch keine Hilfe.
Also es ist sehr, sehr vielfältig. Wir haben natürlich schon auch Menschen, da spielt der äußere Druck eine große Rolle. Also wenn die Frau sagt, wenn du nicht aufhörst zu trinken, zu saufen, dann haue ich mit den Kindern ab. Oder aber der Arbeitgeber sagt, schauen Sie mal, Sie sind hier zweimal aufgefallen mit einer Fahne, Sie müssen jetzt zur Suchtberatung, sonst werden Sie entlassen. Hier haben Sie schon mal eine Abmahnung oder so. Das heißt, da gibt es durchaus auch schon mal so eine externe Motivation. Und eine Notwendigkeit, sich auf den Weg zu machen. Oder kann manchmal auch eine Auflage bei Gericht sein. Wir waren ja vorher bei Gewalt oder so, da hat jemand regelmäßig, ist er gewalttätig geworden unter Alkoholeinfluss, dass dann ein Richter sagt, jetzt gehen Sie mal zur Suchtberatung oder Sie müssen eine Therapie machen. Dann gibt es da schon manchmal eine Auflage, die muss dann auch irgendwie erledigt werden, weil sonst gibt es eine Sanktion, eine Strafe bei Gericht. Möglicherweise, da fährt jemand ein oder wie auch immer. Oder in einer anderen Geschichte, die Frau geht dann auch tatsächlich und haut ab. Das kann ein Aspekt sein, wo Menschen dann zu uns kommen. Kann aber auch nochmal ganz individuell sein, wo jemand merkt, also mir geht es auch körperlich so schlecht oder ich vertrage den Alkohol gar nicht mehr. Also manchmal Leute mal gehabt, die tatsächlich, ich sag da mal so platt, nichts mehr bei sich behalten konnten, weil der Alkohol so viel kaputt gemacht hat, die so abgemagert gewesen sind, dass sie gemerkt haben, es geht gar nicht, funktioniert nicht mehr. Ein Aspekt kann aber auch sein, dass der Rausch gar nicht mehr richtig eintritt, weil aufgrund der Gewohnheit und der Trinkmenge, die dann eingenommen werden musste, eigentlich nur noch konsumiert wurde, um halbwegs irgendwie zu funktionieren. Aber das hatte dann gar nichts mehr mit Rausch zu tun. Und jeder, der mal so ein bisschen irgendwie eure Erfahrung gemacht hat mit Alkohol, auch vielleicht mal Zigaretten geraucht hat oder so, weiß, man verträgt da mehr Kippen und auch mehr Alkohol mit der Zeit. Und wenn man natürlich massiv und ganz viel trinkt und so weiter, dann ist auch das im Sinne des Rausches, wo man vielleicht mal früher konsumiert hat, ist eher dieser positiv bewertete Effekt, der dann da gewesen ist, mal gar nicht mehr so da. Dann kommen auch Leute nochmal zu uns und melden sich. Manchmal werden Leute auch nochmal überwiesen oder bekommen die Empfehlung über den Hausarzt, weil die Werte total schlecht sind. Waren vielleicht nochmal zu einer ärztlichen Untersuchung oder mussten hin wegen der Grippe, waren insgesamt schlecht oder wegen einer anderen Geschichte. Und da wurde dann festgestellt, dass andere Laborparameter auch so schlecht gewesen sind. Also sind immer ganz, ganz individuelle Geschichten. Kann aber natürlich auch sein, dass sich jemand mit dem Thema auseinandergesetzt hat, was gelesen hat, was gehört hat nochmal. Oder vielleicht auch nochmal eine Reportage gesehen hat über einen alkoholkranken Menschen, wo dann für sich festgestellt hat, Mensch, da finde ich mich total wieder. Und dass er da vielleicht mal auch einen Weg aufgezeigt bekommen hat, wie dieser Mensch beispielhaft da rausgekommen ist. Dass dann jemand sagt, Mensch, ich möchte auch diesen Weg gehen. Oder was natürlich super ist, ein Stück weit von Mund-zu-Mund-Propaganda. Also Freunde, Bekannte haben gesagt, geh doch mal hin. Oder vielleicht jemand, der auch in der Selbsthilfegruppe ist, der gesagt hat, Mensch, ich glaube, ich habe ein Problem. Ich bin da schon mal vor 10 Jahren gewesen, seitdem bin ich trocken, mir geht's total gut. Oder auch eine Zuweisung übers Krankenhaus. Also die Wege sind sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr unterschiedlich. Und wichtig ist tatsächlich, dass die Menschen nicht ankommen. Man kann auch gar nicht sagen, finde ich ganz spannend, wenn jemand eine Fremdmotivation hat, dass es sich das vielleicht dann gar nicht lohnt oder sehr schwierig ist. Würde ich so auch gar nicht sagen. Wichtig ist, dass Menschen erstmal sich auf den Weg machen und erstmal den Kontakt suchen. Und dann besteht die Möglichkeit, dass sich etwas entwickeln kann, wenn jemand es möchte. Und dann gibt es auch Möglichkeiten, die zeigen wir hier gemeinsam auf, die entwickeln wir gemeinsam, auch zur Sucht herauszukommen und das eigene Leben zu verändern.
Spannender Punkt, weil ich hatte gerade auch den Gedanken, wenn jetzt ein Mensch fremd motiviert ist, kommt er hier hin, ist das überhaupt von langer Dauer gekrönt? So, und das hattest du jetzt gerade nochmal schön aufgegriffen. Ich glaube, der erste Schritt ist ja schon mal, egal ob jetzt fremd oder Eigenmotivation, sich ja erstmal auf den Weg zu machen. So, und es zeigt ja dann auch in dieser Kontinuität, wie sehr will ich es wirklich. Egal, ob ich jetzt fremd oder eigenmotiviert bin, gehe ich jetzt nur einmal zu der Suchttherapie, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich ja entweder noch nicht aufgehört habe oder sofort wieder rückfällig werde. Oder ich arbeite kontinuierlich an mir, weil Veränderung geht natürlich nicht von heute auf morgen. Muss ich auch gesondert hier nochmal erwähnen, weil viele auch den Anspruch haben, ich kann mich in 10 Tagen verändern, was ja auch schon mal schnell angepriesen wird. Geht ganz langsam und das braucht halt Zeit. Aber die Motivation, dann nachhaltig da reinzubringen, ist ja letztendlich auch der Heilungs- oder kann der Heilungseffekt sein, wenn man von Heilung in Anführungsstrichen sprechen darf.
Ja, wir waren ja vorher auch bei Menschen. Also wenn jemand zu uns kommt und stellt fest, Mensch, das ist ja gar nicht so schlimm. Und mein Gegenüber ist doch in Ordnung. Und ich kann mich mit dem unterhalten. Und ich merke so, ich fühle mich hier aufgehoben. Und ich habe hier einen geschützten Rahmen, geschützten Raum nochmal. Und es ist in Ordnung, dass ich hier so sein kann, erstmal so, wie ich auch bin. Ich werde hier angenommen. Dann entwickelt sich oft auch eine Eigenmotivation, wiederzukommen. Und da kann vielleicht auch nochmal sein, dass immer noch die Fremdmotivation die Hauptrolle ist. Aber erstmal merkt ein Mensch, mir passiert hier erstmal nichts. Ja, also der Bürgerring, der ist hier, da passiert mir nichts, der ist erstmal nett, der ist immer zugewandt und ich kann mir vorstellen, da nochmal hinzugehen.
Da würde ich mal gerne zwischengrätschen und zwar kann es sein, und das ist wahrscheinlich auch eine, vielleicht auch Glück oder höhere Macht, wenn jetzt eine Person kommt und jetzt dich als Suchttherapeuten zugewiesen bekommt, weil du jetzt die Möglichkeit und Ressourcenkapazitäten frei hast, eine Person aber in sich heraus merkt, irgendwie passt mir die Nase von dem nicht oder der hat nicht die richtige Ansprache, dass eine Person sich dann nur einmal auf den Weg macht, merkt, oh ne, irgendwie klappt das nicht, weil eine Person jetzt erstmal mit dir oder nicht mit dir auf Augenhöhe ist, erstmal durch nicht irgendwas, was gesprochen wird, sondern erstmal so eine unterbewusste Haltung. Gibt es sowas auch?
Ja, kann es natürlich auch geben. Und ich finde mal wichtig, auch im Erstgespräch, in den ersten Kontakten darauf hinzuweisen. Also gibt ja die Möglichkeit, dass Menschen so ein Wunsch- und Wahlrecht haben und dann irgendwo anders auch hingehen können. Also zum Beispiel zu einer anderen Kollegin. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, und ich habe auch so ein Gespür, das funktioniert nicht. Manchmal auch ein Bauchgefühl. Also ich habe das sehr, sehr selten bisher erlebt in der Zeit. Tatsächlich vielleicht zweimal, wo ich gedacht habe, ist schwierig. Aber ansonsten hat man mit der Zeit so ein Gespür dafür. Und dann geht es darum, auch ganz offen und ehrlich damit umzugehen und zu sagen, naja, vielleicht möchten Sie von jemand anders beraten werden. Oder wir sind jetzt gerade Beratung, sag ich nochmal, von Mann zu Mann. Vielleicht möchte man auch von einer Frau beraten werden oder wie auch immer. Kann auch sein, dass man da auch ein Angebot nochmal unterbreitet und dass da auch die Möglichkeit besteht. Weil ich glaube, die persönliche Beziehung, der Kontakt ist da schon sehr, sehr wichtig. Und ich finde, das kennen wir alle. Wenn wir irgendwo hingehen und wir haben den Eindruck, mein Gegenüber, der ist mir nicht sympathisch. Oder irgendwie habe ich was, ich weiß gar nicht. Der kann mich ja auch an jemanden erinnern, mit dem ich mal schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also kann sein, der erinnert mich, was weiß ich, an irgendeinen Lehrer oder an irgendeinen Nachbarn, mit dem ich mal Streit hatte oder so. Kann mein Gegenüber, da kann der Berater auch gar nichts für unter Umständen. Kann bei mir ja auch sein, da kommt jemand zu mir, ich denke, Mensch, der erinnert mich an irgendjemanden, mit dem habe ich mal Streit oder Stress gehabt. Muss ich das hinterfragen, muss ich nochmal gucken. Aber wenn ich merke, da ist irgendwie so eine Hemmschwelle, dann geht es darum, das offen anzusprechen. Und da sehe ich manchmal auch so die Verantwortung auch vom Berater, weil wir haben ja schon noch eine gewisse Erfahrung, dass auch offen anzusprechen, weil das kann natürlich auch für einen Menschen sehr schambesetzt sein, nach dem ersten oder zweiten Gespräch zu sagen, ich komme mit Ihnen nicht klar, ich möchte irgendwo anders hin. Und da geht es darum, auch wirklich feinfühlig zu sein und im Kontakt mit dem Menschen zu sein und zu gucken, naja, wo steht mein Gegenüber gerade nochmal? Und da gibt es immer Mittel und Wege, dann auch weiter zu vermitteln und zu gucken. Ja, das gibt's.
Ich bin dir sehr dankbar, dass du den letzten Punkt noch mit reingebracht hast, weil das wäre auch meine Meinung dazu gewesen, ohne jetzt gewisses Wissen in diesem Bereich zu haben, aber zu sagen, du als Berater, Therapeut etc. hast die Verantwortung, wenn es zwischen euch als Menschen erstmal keine gesunde Chemie oder keine Chemie existiert, dann zu sagen, okay, ich habe hier gerade im Gefühl, weil du bist ja dann vielleicht auch nochmal anders geschult und nimmst vielleicht auch anders Gefühle, Emotionen, Verhaltensweisen etc. wahr, als vielleicht eine Person, die sich gerade erst auf seine eigene Reise begibt, dann zu sagen, okay, lass uns mal drüber sprechen, ich merke da so, ja, und ist auch kein Problem, dem aber auch ein gutes Gefühl zu geben und zu sagen, okay, wir haben hier noch Möglichkeiten, weil da haben wir ja auch die Verantwortung für ein Menschenleben, weil dann zu sagen oder dann nicht zu sagen und die Person kommt dann nicht mehr wieder, weil sie einfach nicht mit dir resonieren kann, könnte auch im schlimmsten Fall gefährlich werden.
Ja, und als Berater, als Therapeut habe ich die Verantwortung für den therapeutischen, beraterischen Rahmen. Ja, also für die Lernatmosphäre bin ich zuständig und verantwortlich, muss ich nur mal ganz klar sagen. Das, was daraus erfolgt nochmal, da trägt die Verantwortung der einzelne Mensch, der zu mir kommt. Weil wenn er rausgeht, muss er gucken, kann er die Dinge für sich nochmal verändern, auch umsetzen. Da trägt er die Verantwortung. Aber für den Rahmen bin ich schon auch verantwortlich und muss dafür sorgen, dass da eine gesunde, gute Lernatmosphäre stattfindet. Das ist schon meine Aufgabe, definitiv.
Spannend. Wie ich vorhin erwähnt habe, wir hätten hier noch Stunden über dieses Thema sprechen können. Ich würde mal so ein bisschen das Thema Gewalt nochmal anreißen wollen. Jetzt nicht nochmal so in die Tiefe. Vielleicht können wir im weiteren Verlauf, vielleicht in einer der nächsten Gespräche, vielleicht nochmal expliziter darauf eingehen. Die erste Frage, als wir am Anfang über Gewalt gesprochen haben. Du bist ja Gewaltberater und berätst ja, also ist es dann erstmal per se Männer? Oder was ist mit Frauen, die Gewalt ausüben, wie, also Männerberater heißt für mich ja erstmal, ich berate nur Männer. So, erstmal vom Wording her. Wie sieht es mit Frauen aus? Und hattest du auch schon mal, wenn du, egal ob jetzt Mann oder Frau, schon mal in einem Gespräch Angst vor Personen und wo du gemerkt hast, oh, okay, das könnte jetzt für mich auch als Person gefährlich werden, hol da jetzt Unterstützung seitens vielleicht noch einem anderen Therapeuten oder der Polizei etc.?
Also ich sag mal so, Angst habe ich bisher nicht gehabt, toi toi toi. Ganz zu Anfang, als ich angefangen bin mit der Gewaltberatung, habe ich einmal so ein mulmiges Gefühl gehabt, würde ich hier beschreiben, eine gewisse Unsicherheit, weil ich auch die Erfahrungswerte so noch nicht hatte. Und ich finde, das ist vollkommen okay und normal, das darf ich dann auch haben und ist auch normal, dem muss ich mich dann auch stellen. Ich glaube, wenn ich richtig Angst habe, kann ich nicht beraten. Das ist ein K.O.-Kriterium, weil mein Gegenüber natürlich auch spürt, dass ich Angst habe, dass ich eine Verunsicherung habe. Und dann kann keine Begegnung auf Augenhöhe stattfinden. Weil der Grundsatz ist ja, wir begegnen uns hier im Rahmen der Beratung, der Männerberatung und der Gewaltberatung auf Augenhöhe. Wir sind beide gleich viel wert und wir behandeln uns mit Wertschätzung und Respekt. Das ist eine Grundhaltung, da muss ich Wert drauf legen, gerade wenn es in der Täterarbeit geht, in der Gewaltberatung geht. Denn wenn ich zulasse, dass hier eine Eskalation stattfindet, eine Abwertung, dann kann es auch zu einer Gewalttat tatsächlich kommen. Deswegen geht es darum, im Vorfeld schon auch für eine gewisse, klare Atmosphäre zu sorgen. Und mein Gegenüber auch klar zu machen, dass wir wertschätzend miteinander umgehen und auch sagen, wo die Grenzen sind. Das muss man zu Anfang manchmal bei dem einen oder anderen deutlicher machen, bei dem anderen auch nicht. Vielleicht mal im Gespräch, wenn man merkt, da wird jemand eher sehr überheblich oder abwertend, da muss man sehr achtsam sein. Wenn man das nicht macht, kann es durchaus vielleicht auch mal gefährlich werden, finde ich, für den Berater. Aber da entwickelt man ja ein Gespür. Und das finde ich nochmal ganz wichtig und mit der Zeit auch eine gewisse Form der Sicherheit. Weil wenn man Gewaltberatung macht, Täterberatung macht und lernt den Täter kennen, stellt man ja fest, der Mann ist ja nicht nur Täter und übt ja nicht nur Gewalttätigkeiten aus, sondern es ist ein Mann, der auch eine Gewalttat und mehrere Gewalttaten verübt hat und das ist eine Form seiner Ausdrucksweise. Und da finde ich ganz wichtig, dem Mann auch nochmal klar zu machen, dass die Gewalttat auch von mir verurteilt wird, da gibt es auch keine Entschuldigung für. Warum jemand gewalttätig wird, da muss er auch zur Verantwortung gezogen werden, gegebenenfalls natürlich auch strafrechtlich, da habe ich eine ganz klare Haltung zu. Aber ich lehne den Menschen nicht ab, weil die Gewalttat ist das eine, aber deswegen ist der gesamte Mensch nicht schlecht. Sondern mir geht es auch darum, den Menschen zu sehen und zu gucken, warum wird er gewalttätig, um dann auch wieder daran zu arbeiten, dass er nicht mehr gewalttätig wird. Und deswegen gibt es da diese zwei unterschiedlichen Blickwinkel und Sichtweise nochmal. Aber ich muss dem Mann schon klar und deutlich sagen, Gewalt wird von mir nicht toleriert. Ja, finde ich ganz, ganz wichtig, weil wenn der Mann es zulässt, dann ist auch gar keine Veränderung möglich. Und Gewaltberatung ist ja auch nochmal gleichzeitig auch ein Opferschutz, denn da, wo es keine Gewalttäter gibt, gibt es auch keine Opfer. Deswegen ist auch die Täterarbeit sehr, sehr wichtig und absolut notwendig. Deswegen muss man darauf achten. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, das ist nochmal ein ganz spezielles, ein besonderes Thema. Da könnten wir, glaube ich, noch stundenlang drüber uns unterhalten, auch wie Gewalt entsteht und wie man da auch nochmal beraten kann, wie man aus diesem Kreislauf nochmal aussteigen kann. Das ist schon ein sehr besonderes und spezielles Beratungsfeld der Männerberatung.
Daraus nehme ich ja auch wieder mit, dass ich sage, okay, ich habe hier ein Symptom der Wut. Ist ja dann auch die Gewalt, dass ich sage, okay, ich spüre in mir Wut. Die Körperreaktion und ein Symptom daraus resultierend ist dann Gewalt. Kann man das so einordnen oder ist das vom Ansatz her nicht ganz richtig?
Also ich sag mal, Wut kennen wir alle und wir dürfen auch wütend sein. Gewalt ist ja etwas anderes. Gewalt ist eine grenzverletzende, grenzüberschreitende Verhaltensweise. Also wenn ich die Grenze meines Gegenüber nicht achte, ich übe Gewalt aus oder ich ströme Gewalt an, dann ist eine Grenzverletzung. Und Wut ist per se erstmal keine Grenzverletzung. Ich darf wütend sein und ich finde Wut ja auch total wichtig, weil Wut ist da unglaublich viel Lebensenergie auch drin. Und vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, weil ich finde es sehr wichtig, wir müssen auch unterscheiden zwischen Aggression und zwischen Gewalt. Viele sagen immer, Aggression ist nicht gut und man liest da manchmal, Männer sind sehr aggressiv gewesen und haben Schäden verursacht. Da sind die Begriffe falsch und verkehrt. Denn Aggression bedeutet erstmal herangehen an, wenn wir den Ursprung des Wortes uns nochmal angucken, ich gehe an eine Situation heran und mache meine Haltung nochmal klar, meine Meinung nochmal klar. Dabei bin ich aber nicht grenzverletzend und grenzüberschreitend, sondern ich habe eine klare, deutliche Haltung, eine deutliche Position. Und ich finde, dass unsere Gesellschaft manchmal nicht aggressiv genug, weil oftmals wird sehr viel toleriert, sehr viel hingenommen, alles scheint gleich zu sein. Und dann ist irgendwann so ein Punkt, da werden Menschen gewalttätig, weil sie sich vorher nicht geschützt haben, weil sie vorher nicht ihren Standpunkt klar gemacht haben, weil sie vorher dem anderen nicht gesagt haben, dass sie jetzt ein Nein sagen, dass sie so nicht mehr weitermachen wollen. Und dann besteht die Gefahr einer Eskalation. Und dann sind wir im Bereich der Gewalttätigkeit und der Grenzüberschreitung, der Grenzverletzung. Und deswegen ist eine gewisse gesunde Aggressivität häufig sehr sinnvoll und auch notwendig und führt eher sogar dazu, dass es nicht zu einer Gewalttat kommt. Und das ist natürlich auch schwer, weil in der Gesellschaft wird es oft immer fehlinterpretiert. Also sehe ich auch oft in der Presse, aggressive Jugendliche sind randalierend durch die Stadt gezogen und solche Geschichten. Und dann muss es heißen, gewalttätige Jugendliche, nicht aggressive Jugendliche. Das passt da auch nicht. Da ist die Sprache auch nicht fein genug und auch unsere Alltagssprache nicht. Und da müssen wir darauf achten, bei grenzverletzende Verhaltensweisen dort, wo Grenzen überschritten werden, das ist nicht zu tolerieren und nicht in Ordnung. Und da müssen wir dran
Was sind
arbeiten.
so Ansätze, wenn du sagst, da müssen wir dran arbeiten? Was verfolgst du da für, ja, vielleicht Werkzeuge, Methoden, Ziele? Wie wird da vielleicht auch präventiv gegen gearbeitet?
Also der Aspekt ist ja erstmal auch zu gucken, warum wird ein Mensch gewalttätig? Und da müssen wir nochmal gucken, was steckt auch wiederum dahinter. Und da kann es oft sein, dass ein Mann vorher nicht aggressiv genug gewesen ist, seine Haltung, seinen Standpunkt nicht klar gemacht hat, dass er viel mit sich hat machen lassen, dass irgendwann das Fass übergelaufen ist. Und dann sind wir oft auch in einer Kette von unterschiedlichen Dingen, die da aufeinander fallen können. Und die führen dann zu einer Gewalttätigkeit. Und das muss man sich angucken. Da sind wir auch bei der Gefühlswahrnehmung wieder. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, dass ein Mann lernt, seine Gefühle wahrzunehmen. Ist er gerade traurig nochmal? Fühlt er sich da gerade in der Situation überfordert? Spürt er da schon mal Wut? Wie geht er mit seiner Hilflosigkeit, die vielleicht in bestimmten Situationen auch hochkommt? Wie geht er damit um? Also macht er die weg, weil er sie nicht erleben kann, darf oder möchte, weil er sie vielleicht als unmännlich erlebt, trinkt er die vielleicht erstmal weg und dann auf einmal läuft das Fass über und dann kommt es zu einer Gewalttat. Und deswegen geht's darum, in Ruhe sich die einzelnen Entwicklungen nochmal anzugucken. Denn häufig, wenn Menschen zu uns kommen, sind sie ja mehrfach gewalttätig. Dann gibt es eine Art Kreislauf. Und den muss man sich nochmal ganz in Ruhe angucken und ganz in Ruhe nochmal abarbeiten. Und dann in der Situation, wenn Dinge sich wiederholen, zu gucken, naja, wie kann ein Mann mit seiner Hilflosigkeit umgehen? Wie kann er wieder aus seiner Hilflosigkeit rauskommen? Wo bekommt er Unterstützung? Wie kann er lernen, auch ein gewisses Gefühl der Hilflosigkeit für sich in seinem Selbstkonzept anzuerkennen? Oder auch eine Traurigkeit. Darf er traurig sein für einen Moment? Wer kann ihm Trost geben oder wie kann er sich selber Trost spenden? Kann er das zulassen? Das sind so die Aspekte. Und deswegen fange ich häufig immer an, dass Männer erstmal lernen, ihre Emotionen beschreiben zu können. Also da arbeite ich manchmal ganz praktisch auch mit Listen von Emotionswörtern. Da sind Gefühlswörter erstmal drauf. Von A wie Angst bis Z wie zornig. Und dann gehen wir die einzelnen Sachen erstmal durch. Kennen Sie das? Haben Sie das schon mal erlebt? Können Sie mit den Begriffen etwas anfangen? Und dann schauen wir uns das in Ruhe nochmal an und dann anhand dessen entwickeln sich oft auch Situationen. Und dann geht es nochmal darum, das auch im Alltagsgeschehen zu übertragen, in konkreten Aufgaben nochmal, in Dingen nochmal, um sich da zu stabilisieren, um da auch, ja, selbstbewusster zu werden. Im Sinne nicht von, ich bin jetzt der Macker, wird der Selbstbewusstsein oft auch falsch verstanden, finde ich, sondern ich bin mir meiner selbst bewusst. Und das kann sein, ich bin mir gerade selber bewusst, dass ich mich gerade hilflos und traurig fühle, verloren fühle, vielleicht einsam fühle. Und ich darf es auch sein, ich bin mir dessen bewusst. Und deswegen geht es darum, ganz individuell, ganz kleinschrittig dann mit dem Mann zu arbeiten. Ein Aspekt vielleicht auch noch, damit er nicht verloren geht, weil ich ihn sehr wichtig finde. Du hast angesprochen, Frauen und Wut und Frauen und Täter. Frauen kennen auch Wut und Frauen sind auch Täterinnen. Inzwischen gibt es auch eine Dunkelfeldstudie und die besagt, dass im Rahmen der häuslichen Gewalt ungefähr auch bis zu 30% es Täterinnen gibt. Also, dass Frauen auch Gewalt ausüben. Gar nicht so häufig körperliche Gewalt, sondern eher psychische Gewalt. Und das ist ein Riesentabuthema. Da gibt es jetzt so die ersten Dunkelfeldstudien, bin ich sehr dankbar auch, dass das Thema auch mal angesprochen wird, weil im Bereich der Frauenberatung, der Täterinnenberatung gibt es wirklich in der Tat sehr wenig. Und ist auch riesentabuisiert, weil häufig haben wir diese Klassifikationen, die wird eher so gemacht, Männer sind Täter, Frauen sind Opfer. Und in der Mehrzahl, wenn es um häusliche Gewalt geht, ist es tatsächlich so. Aber es gibt auch Täterinnen. Und wenn wir bei 30%, wenn wir das mal nehmen, oder lass es vielleicht 25% sein, sprechen wir von Zehntausenden von Menschen auch nochmal in Deutschland, die letztendlich auch Hilfe und Unterstützung brauchen. Also, dass auch Frauen Beratung bekommen, um nicht mehr Täterin zu sein. Und da muss auch noch viel angeboten werden, muss auch noch viel passieren, finde ich. Und das sollte auch, ja, sollte auch mal benannt werden. Und wenn wir uns den Bereich angucken, öffentlicher Gewalt oder oder generell Gewalt, nicht häusliche Gewalt, da ist es häufig so, dass Männer Täter und aber auch Opfer sind. Aber wenn wir uns eher so die Schlägereien angucken, die passieren, öffentliche Gewalt, da werden Männern von Männern geschlagen. Und da erleben Männer häufig beides, dass sie Täter und auch Opfer sind. Aber ich merke gerade nochmal, es ist ein Riesenthema, ein ganz spannendes Thema.
Definitiv. Vor allem finde ich auch, also Männer per se ist ja auch sowieso erstmal, weil die Männer ja auch nicht bereit sind, über Gefühle, Emotionen etc. zu sprechen. Das ist natürlich nochmal vielleicht mehr Herausforderung, als mit Frauen das Thema zu beackern, weil die ja schon mal mehr gefühlvoller sind, vielleicht auch besser ihre Gefühle von Natur aus benennen können oder auch zumindest erstmal wahrnehmen und fühlen können, finde ich tatsächlich auch spannend, diesen Aspekt der Frauen damit reinzubringen. Ich glaube, da könnte man mit Sicherheit auch einiges noch an Aufklärungsarbeit etc. tun und machen. Ich möchte nochmal den Punkt einmal ansprechen, bei Gewalt und Sucht, wir haben gerade drüber gesprochen, der Süchtige holt sich ja dann Hilfe, wenn er, weiß nicht, spielsüchtig oder von Substanzen abhängig ist, dann schädigt er erstmal nur sich selbst mit Substanzen, ohne dass er jetzt Gewalt etc. an jemand anderen ausübt. So, und wenn jetzt aber eine Person kommt, die Gewalt ausübt, wenn wir jetzt sagen, Mann, der lebt häusliche Gewalt aus, dann ist er ja erstmal derjenige, der jemand anderem was tut. Das heißt, da finde ich ja den Schritt, sich dann nochmal Hilfe zu holen, nochmal eine Etage, also intensiver einfach, sich einzugestehen, da gehört ja ganz, ganz viel Mut ja auch dann dazu und Bereitschaft zu sagen, ich übe häusliche Gewalt aus und ich hole mir jetzt Hilfe, weil ich ein Täter bin. Das heißt, ich schädige mich ja nicht selber, wie beim Drogenabhängigen, der sich selber durch diese Substanz körperlich schädigt. Ich übe an einer anderen Person Gewalt aus.
Ja, ist richtig. Ist auch natürlich sehr, sehr schambesetzt nochmal, weil es da nochmal ein Opfer gibt. Und deswegen ist das nochmal ein besonderer, nochmal ein anderer Aspekt. Und wir haben in dem Bereich natürlich auch oft, dass da Täter nochmal kommen, die aber auch eine Auflage haben oder wo der Druck von außen sehr groß wird. Also nochmal die Frau sagt, ich mache das so nicht mehr mit. Oder wo es eine richterliche Auflage gibt nochmal, die kommen dann auch schon zu uns. Es gibt auch einige, die kommen tatsächlich, so wie du beschreibst, eher wie beschreiben oder sagen, das ist das Dunkelfeld. Also nur er weiß, dass er Gewalt ausübt und das Opfer. Und dann macht er sich auch auf den Weg und sucht nach Hilfe. Das kennen wir auch. Das ist schon so. Ich hänge gerade noch so ein bisschen, merke ich, bei dem Thema Sucht. Ist mir noch wichtig, weil ich finde, ja. Aber ich glaube, ein Suchtkranker, wenn wir uns das familiäre System nochmal angucken, sorgt ja auch schon für eine große Irritation und auch für Schäden in Anführungsstrichen innerhalb des Kontextes, in dem er lebt. Also das finde ich auch nochmal wichtig. Also erlebe ich ja auch, weil wir machen ja auch Angehörigenberatungen, wo dann Angehörige zu uns kommen und halt nicht der suchtkranke Mensch, weil sie es nicht mehr aushalten, mit dem suchtkranken Menschen zu leben. Oder wir haben ja auch das Projekt Kolibri, was mit Kindern auch suchtkranken Familien arbeitet nochmal, wo die Kinder natürlich auch darunter leiden, wenn ein Elternteil oder beide Elternteile eine Suchterkrankung haben. Also da brauchen die natürlich auch nochmal Hilfe und Unterstützung. Also von daher finde ich es wichtig, das System da nochmal mit ins Boot auch zu holen und zu sehen. Aber du hast natürlich einen Aspekt der körperlichen und seelischen Schädigung. Die trägt der Suchtkranke natürlich auch nochmal sehr stark mit sich und bringt da sehr stark natürlich mit rein, ist richtig. Wobei in der Gewaltberatung auch der Täter in der Regel auch darunter leidet, dass er Gewalt ausübt. Also da entsteht auch Leiden. Inwieweit dann die Scham durchbrochen wird und die Bereitschaft ist, den ersten Schritt zu machen, sie auf den Weg zu machen, das ist eine andere Geschichte. Aber ich habe sonst noch nicht erlebt so, dass ein Täter das, was er macht, nicht irgendwie irgendwo bereut. Er kann es manchmal nicht vielleicht sofort formulieren, weil das von sich weiß und die Verantwortung abgibt. Aber wenn eine Gewaltberatung, eine Täterarbeit richtig im Prozess ist und auch so läuft, wie sie laufen sollte, ist auch die Phase da, wo ein Täter, ein Mensch, der Gewalt ausübt, das auch bereut und für sich wirklich nochmal wahrnimmt und auch darunter leidet.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt und ich glaube auch, das Wahrnehmen, weil oft ist es ja dann auch, wenn wir wieder von Süchtigen oder Gewalttätern sprechen, ist es ja so, als wäre das ein abgespaltener Teil. Das heißt, es ist so ein blinder Teil, der, ja, ich laufe irgendwie sehenden Auges in mein Unheil und mein abgespaltener Teil, der ist süchtig nach Glücksspiel, der ist vielleicht oder übt Gewalt aus. Ich nehme ihn nicht wahr, ich habe so Scheuklappen auf, ich lebe mein Leben weiter und es ist ja nichts. Das heißt, ich bin mir dessen zwar bewusst, aber ich blende ihn bewusst aus.
Das ist ein sehr wesentlicher Punkt. Ich finde auch schön, dass du den ansprichst. Denn es wird natürlich auch versucht, die Dinge abzuspalten. oder gesagt, das bin ich ja gar nicht gewesen. Oder ich kann mir das nicht erklären, weil das ist natürlich auch der Versuch, die Auseinandersetzung mit sich selbst zu umgehen. Und wenn ich die Verantwortung dafür abgebe, dann habe ich damit nichts zu tun. Und wir müssen genau diesen Punkt oder an diesen Punkt kommen, dass der Mann, der vor mir sitzt, die Verantwortung für das übernimmt, was er gemacht hat. Und das ist der ganz wichtige und entscheidende Punkt. Und fällt manchen Männern natürlich zu Anfang auch sehr, sehr schwer. Aber das ist der grundlegende Punkt überhaupt, um eine Veränderung herbeiführen zu können. Und da lege ich ganz viel Wert drauf. Und wenn jemand das nicht möchte, nach mehreren Sitzungen, dann muss man auch sagen, dann wird es schwierig, überhaupt die Beratung weiter fortzusetzen. Weil dann unterstelle ich dem Mann auch, dass er nicht bereit ist, sich verändern zu wollen. Und dann funktioniert es nicht. Die Verantwortungsübernahme ist das A und O. Die Verantwortungsübernahme, die alleinige Verantwortung zu übernehmen für das, was ich gemacht habe, gilt übrigens für uns alle, finde ich auch im Leben. Wir übernehmen gerne die Verantwortung für Dinge, die sehr gut gelaufen sind, vielleicht, um auch Lob und Anerkennung zu bekommen, aber auch die Verantwortung für Dinge zu übernehmen, wo wir einfach Mist gemacht haben, die nicht gut gelaufen sind, wo wir nicht achtsam gewesen sind. Und ich finde, das gehört zu unserem Leben auch dazu. Das müssen wir machen. Und gerade in dem Fall nochmal, wo wir schweren Schaden anrichten, da müssen wir die Verantwortung übernehmen. Nur so ist eine Veränderung
Guter
möglich.
Punkt, und Verantwortungsübernahme ist halt essentiell. Das ganze Leben lang, egal welche Geschichte, welche Kindheit, welche Schicksalsschläge ich habe, muss die Verantwortung für mein Leben übernehmen. Natürlich spielen da gewisse Faktoren rein, will ich auch gar nicht absprechen, aber ich bin der letztendlich derjenige, der sich vielleicht daraus befreien kann, der sich Hilfe holen kann. Du hast die Möglichkeit in deinem Leben die Verantwortung zu übernehmen. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, das auch hier zu erwähnen. Ich finde auch den Punkt nochmal, wir haben jetzt gerade über einen abgespaltenen Teil gesprochen und ich rede auch gerne, und da habe ich mich auch in der letzten Zeit sehr intensiv mit beschäftigt, über Teile in uns. Das heißt, wenn ich mir jetzt mal das innere Familiensystem anschaue, sind mehrere Teile, die in mir dann stattfinden. Das heißt, weiß nicht, zum Beispiel gibt es dann einmal den Beschützeranteil in mir, der passt irgendwie auf die Gefahren auf. Dann gibt es einmal irgendwie vielleicht den Sprinter, der höher, schneller weiter möchte. Dann gibt es aber auch, das ist nochmal so ein Punkt, wo ich vielleicht auch Männern, die vielleicht auch oder auch Frauen, generell Leute, die eine Suchtthematik haben, da auch nochmal gutes Gefühl geben möchte, zu sagen, ein Teil ist von mir süchtig. Ich als Person bin nicht süchtig und ich bin nicht der Süchtige, sondern ein Teil von mir ist süchtig, ist vielleicht krank, wenn wir es so benennen wollen, in Anführungsstrichen. Aber es greift mich ja nicht, und das hattest du vorhin auch gesagt, mich als Ganzes an, sondern ein Teil ist ja trotzdem von mir auch noch vielleicht ein Familienvater, ein Teil von mir ist auch ein Geschäftsmann, ein Teil von mir ist ein Beschützer, ein Teil ist von mir aus auch ein Pizzabäcker oder wie auch immer. Und das gehört ja alles zu uns. Das heißt, wir sind ja ein Ganzes aus verschiedenen Teilen. Und das finde ich ganz wichtig und das finde ich so einen entscheidenden Punkt. Und dieser Punkt hat mir selber auch so enorm geholfen, in Teilen zu denken und auch zu sprechen. Und das hilft auch nochmal eine gewisse Distanz zu dem Ganzen aufzubauen. Das aber auch, wie gesagt, nicht unter den Tisch zu kehren, dennoch das wahrzunehmen, dass ein Teil von mir, dann spreche ich aber immer noch von mir, aber nicht als Ganzes ich das Riesenproblem bin, sondern ein Teil von mir hat ein Problem, wie vielleicht auch der Teil Beschützer gerade ein Problem hat mit dem, der gerade Sprinter ist, dass er den irgendwie aufhalten muss, ist der Teil, der süchtig ist, der darf sich jetzt auch Unterstützung holen. Ob es von außen ist, ob es im Inneren mit sich selber ausmachen kann, sei mal so dahingestellt, gibt es mit Sicherheit auch. Aber in diesen Teilen zu kommunizieren, ist ganz wichtig und das darf sich gerne auch noch mal ein bisschen mehr in der Gesellschaft verbreiten.
Ja, finde ich ganz toll, dass du das so auch nochmal ansprichst und auf den Punkt bringst, denn also wir sind ja auch nicht die Krankheit. Ist ein Teil von uns, der vielleicht gerade krank ist, und da sind wir ja auch bei Bildern. Also, was ist krank, was ist nicht krank? Ja, du hattest ja vorher von einem Buch auch nochmal gesprochen, so. Also sind ja auch Zuschreibungen, Beschreibungen. Das sind ja einfach nochmal Erwartungen, das sind Dinge, wo wir glauben, das wäre normal oder nicht normal. Und was ist schon normal? Also auch wenn es um Persönlichkeiten geht, was ist denn die Norm? Also ich meine, da sind ja überhaupt noch mal Fragen, die da sind. Und wenn wir mal gucken, wäre auch mal sehr spannend, wenn Entwicklungen in der Gesellschaft stattgefunden haben, dann haben doch oftmals auch Leute, die früher als nicht normal gegolten haben, als verrückt gegolten haben, die unsere Gesellschaft auch weiterentwickelt und nach vorne gebracht. Ja? Weil sie halt nicht alle so gedacht haben, wie jeder andere auch, sondern die gedacht haben, Mensch, das muss doch mal so funktionieren, ich probiere mal was aus. Und sind dann zum Tüftler, zum Erfinder geworden und haben großartige Dinge auch noch mal zum Wohle von uns allen auch noch mal geschaffen. Und ja, das sind Teilaspekte. Und ich finde wichtig, sich auch noch mal ganzheitlich zu betrachten, mit den unterschiedlichen Facetten und auch innerhalb dieser Facetten auswählen zu können. Ich meine, wir haben ja total das Glück, hier in dieser Gesellschaft auch leben zu können und zu dürfen, wo wir unterschiedliche Facetten auch ausleben können und ausprobieren können. also auch in der Männerrolle, wo ich sagen könnte, ich möchte mal mehr Vater sein, ich möchte eher auch in Teilzeit arbeiten oder sagen, ne, möchte ich nicht, ich möchte nur viel Geld verdienen und möchte zum Beispiel gar kein Vater sein. Also wir haben doch unglaublich viele Möglichkeiten, uns zu entwickeln, auch nochmal zu gestalten, wenn wir die Verantwortung für uns übernehmen und auch unseren Weg gehen. Da kann sein, dass einige komisch gucken oder vielleicht der Weg mal steiniger ist, aber wir können doch die Entscheidung für uns treffen nochmal. Und das finde ich ja total toll. Da können wir hier variabel sein. Auch wie wir zum Beispiel mit der Erkrankung ja auch umgehen mit der Krankheit. Wenn ich zum Beispiel eine Suchterkrankung habe, mache ich mich auf den Weg, ja, und sorge dafür, dass ich lerne, ohne meine Substanz dann leben zu können. Oder aber ich treffe die Entscheidung, ich trinke weiter. Oder aber ich treffe die Entscheidung, Mensch, ich werde ganz aktiv in einer Selbsthilfegruppe und möchte anderen Menschen helfen, aus der Sucht auch zu steigen oder wie auch immer. Da gibt es unterschiedliche Mittel und Wege, mit einer Erkrankung auch umzugehen. Wichtig finde ich, dass ich meinen Weg finde. Und dass ich da im Laufe der Zeit eine Klarheit darüber befunden habe und dann meinen Weg auch gehen
kann. Das sehe ich auch so. Und schön, dass du es auch nochmal so als hilfreich ansiehst, zu sagen, in Teilen zu denken, weil das hilft dann auch nochmal vielleicht die Hemmschwelle zu überspringen und zu sagen, okay, ich als Mann bin nicht verkehrt, sondern ich habe gerade vielleicht nur eine Thematik in mir. Teil hat gerade eine Herausforderung und mit dieser Herausforderung muss ich schauen, wie ich damit vernünftig umgehe. Und da möchte ich noch den Punkt einbringen, bevor ich gleich zum Abspann der Podcast-Folge komme. War der Punkt, wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, dass wir über verschiedene Teile denken und sich Hilfe zu holen. Und es ist aber, und sich auf den Weg zu machen, ist ja dann auch die Chance, was Neues zu bekommen. Das heißt, einen neuen Lebensweg zu beschreiten. Und große Chance, weil ich glaube auch aus eigenen Erfahrungen ist das Leiden und der Schmerz ja so ein Antreiber für Weiterentwicklung und ich glaube, im Schmerz liegt ganz viel Potenzial.
Ja, gibt es auch Haltungen nochmal, die sagen gerade so, die Liebe und das Leiden bieten das größte Veränderungspotenzial. Und ich finde da auch nochmal durchaus auch so eine Grundhaltung nochmal wichtig, auch die uns mal deutlich werden sollte. Leben ist auch immer mit Leiden verbunden und Leben ist auch hart. Also da denke ich eher so ein bisschen auch an buddhistische Grundhaltung und hört sich jetzt erstmal ganz krass an, ey, Leben, Leiden, was erzählt der Bürgerin da oder wie auch immer. Ja, Leben ist auch hart und immer mit Leiden verbunden. Also Leben bedeutet auch immer mal eine Erkrankung zu haben, Schmerzen zu haben, Liebeskummer zu haben, Krisen zu haben. Und die hat jeder Mensch und kennt jeder Mensch. Und die Frage ist, wie gehe ich mit meinen Leiden gerade nochmal um? Wie kann ich meinen Leiden auch nochmal nutzen, um mich zu verändern? Und das finde ich auch das Schöne. Ich habe gerade überlegt, in der Zeit, wo ich ja hier bin, habe ich ja Menschen auch in Krisensituationen, die zu mir kommen, die auch Leiden, seelische Leiden spüren, Schmerzen spüren. Und ich erlebe ja, dass sie sich weiterentwickeln, sich aus dem Leiden befreien und oftmals einen unglaublich wunderbaren, tollen Weg machen. Und der ist häufig für sie in der Nachbetrachtung viel, viel schöner und besser geworden, als er vorher gewesen ist vor der eigentlichen Krise. Und da kann doch so schmerzhaft sein, auch Menschen nach Krisensituationen, nach Trennungen, nach Scheidungen und so weiter, die sehr verzweifelt sind, zu Recht in der Situation verzweifelt sind, dass sie dennoch später ihren Weg machen und auch eine Zufriedenheit finden und auch sagen können, ja, mir geht's gut und ich bin durch das Leiden, bin ich erst auf die Idee gekommen, vielleicht auch Dinge deutlich zu verändern. Nehmen wir vielleicht mal ganz was, vielleicht was nicht ganz so dramatisch klingt, aber wenn jemand irgendwie einen Arbeitsplatz wechseln muss oder wurde entlassen oder wie auch immer und hat jetzt erstmal keine finanziellen Nöte, aber er hat seinen Arbeitsplatz erstmal verloren, dass er dann auf die tolle Idee kommt, Mensch, ich probiere mal ganz was anderes aus, ich lerne einen neuen Beruf oder ich mache mich selbstständig, weil jetzt habe ich die Chance, ich habe mich früher gar nicht getraut, diesen Weg zu gehen und das mache ich jetzt. Und da können wunderbare, tolle Dinge auch tatsächlich entstehen. Braucht allerdings auch Zeit und die Bereitschaft, sich darauf einzulassen.
Ja, also ich finde, Bereitschaft ist sowieso ganz, ganz wichtig. Also ich habe ja so zwei Wörter, wo ich immer ja irgendwie heiß hinterher bin. Das ist einmal Bereitschaft und einmal differenzierte Betrachtung. Also finde ich sehr, sehr schön. Ich möchte jetzt auch die Podcast-Folge beenden. Ich glaube, wir haben jetzt über sehr, sehr viele spannende und auch tiefe Themen gesprochen. Es war auch super, super angenehm. Hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich finde aber nochmal wichtig zu erwähnen, und das möchte ich am Ende jetzt nochmal auch den Zuschauern, Zuhörerinnen, wie auch immer, mit auf den Weg geben. Was können sie tun, wenn sie vielleicht in einer Suchtthematik selber sind oder vielleicht ein Familienangehöriger in einer Suchtthematik oder auch häusliche Gewalt etc. Das sind jetzt primär die beiden Themen, worüber wir gesprochen haben. Ja, eine gewisse Verantwortungsbereitschaft von mir, die ich da auch gerne mit einbringen möchte.
Ja, finde ich auch nochmal sehr wichtig, dass du das ansprichst. Es geht darum, sich auf den Weg zu machen, also sich Hilfe zu holen und die Möglichkeit besteht, dass sich Menschen sich bei uns melden können, beim SKM Bocholt. Da gibt es auch dann übers Internet, über Website die Ansprechpartner, auch schon mal vorab Informationen, finde ich sehr wichtig. Man hat auch die Möglichkeit, dann dementsprechend vielleicht auch eine E-Mail zu schreiben oder hier anzurufen. Ich erlebe aber immer mehr, auch gerade in meinem Bereich, dass Menschen lieber auch eine Mail tatsächlich mal schreiben, als sie anzurufen. Möglicherweise ist da die Hemmschwelle auch geringer. Und auch die Möglichkeit, auch außerhalb der normalen Dienstzeiten Kontakt aufzunehmen. Ihr habt da manchmal auch Mails, die sind dann irgendwie abends geschrieben, um 22 Uhr oder so. Und es geht ja darum, Kontakt aufzunehmen. Und ich finde, sich auf den Weg zu machen. Und da möchte ich jeden Menschen auch ermutigen, auch wenn er jetzt in einer anderen Stadt lebt, jetzt nicht in Bocholt oder wie auch immer, nochmal nachzugucken. Es gibt unglaublich viele gute Beratungsangebote, auch bei, vor allem auch bei katholischen Trägern nochmal. Die sind kostenlos, sind anonym, unterliegt der Schweigepflicht. Und da sich auf den Weg zu machen und da ja den Kontakt zu suchen, finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn die Hemmschwelle noch zu groß ist, die Möglichkeit besteht ja auch, mit Vertrauten, mit anderen Menschen nochmal zu reden und zu sprechen, die im Umfeld sind. Das können Familienangehörige sein, kann ein guter Freund sein oder wie auch immer. Da wirklich nochmal in Kontakt zu gehen. Wenn es das gar nicht gibt, finde ich auch nochmal wichtig, gibt es auch die Möglichkeit, auch nochmal Kontakt aufzunehmen mit der Telefonseelsorge zu sprechen. Klingt für den einen vielleicht erstmal ein bisschen verrückt oder wie auch immer, aber die Möglichkeit besteht. Da kann man anrufen, Tag und Nacht, da ist jemand da, der hört einen nochmal zu. Auch die Möglichkeit gibt's. Gibt für Männer auch Männerhilfetelefon. Wenn man das eingibt, kann man das googeln, hat man auch sofort die Nummer. Aber sich auf den Weg zu machen. Und dort gibt es letztendlich viele, viele Möglichkeiten. Und der erste Schritt ist halt dementsprechend wichtig. Und der sieht immer sehr individuell aus.
Ja, super. Vielen, vielen Dank. Und genau, damit würde ich jetzt auch gerne den Podcast beenden wollen. Wie gesagt, Andreas, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt viel gesprochen und viel auch noch nicht besprochen. Ich glaube, dafür werden wir vielleicht auch nochmal die Möglichkeit haben, nochmal vielleicht einen zweiten Teil aufzunehmen. Aber ich danke erstmal, dass ich hier heute bei dir zu Gast sein durfte. Und ich danke dir auch erstmal für die Zeit. Es war sehr, sehr interessant und sehr angenehm. Möchtest du noch was teilen?
Ja, ich möchte mich auch total bei dir bedanken nochmal, auch für das Gespräch. Ich merke, habe mir unglaublich viel Freude gemacht und habe gerade gedacht, unglaublich, wie schnell die Zeit verflogen ist. Und es gibt noch so viel zu erzählen, nochmal zu reden und habe mir sehr, sehr viel Freude und Spaß gemacht und würde mich auch nochmal sehr freuen, wenn wir da nochmal ins Gespräch gehen und nochmal gemeinsam uns austauschen würden. Herzlichen Dank, dass ich dein Gast sein durfte.
War dann der erste Interviewgast in meinem Podcast und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und schaut gerne rein im Let's Talk About Life Club Podcast und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, bis dann.